beim Stahlwerk Doppelpass. Und ehrlicherweise haben wir jede Menge zu besprechen heute. Also der Spieltag mit vielen, vielen Vorlagen, schöne und nicht so schöne. Denn es ist echt eine neue Dimension dieser Proteste. Mehrere Spiele übers Wochenende gesehen, kurz vor dem Abbruch. Und das hier, das ist dann doch eine Grenzüberschreitung. Martin Kind im Fadenkreuz, das geht zu weit. Aber wir wollen natürlich wissen, wie geht's weiter und gibt es irgendeinen Lösungsansatz? Oder gehen diese Proteste jetzt weiter bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Wir wollen mit einem Fanvertreter sprechen und erwarten uns da doch ein paar Ansätze für eine mögliche Verbesserung der Situation. Aber natürlich steht im Zentrum unserer Sendung nicht nur der Tennisball, sondern der FC Bayern, Bayer 04 Leverkusen. Was war das für ein Topspiel gestern Abend? Die Bayern vorgeführt, chancenlos, relativ blutleer. Und wir sind deswegen, was Thomas Müller sagt, schon der Meinung, man zählt sich da intern mittlerweile an. Müller sagt, mir fehlen da, im Zitat sozusagen von Oli Kahn, die Eier und vor allem die Freiheit zu zocken, hat er gesagt. Wir sind zu verkopft. FC Bayern aggressiv nur gegen die Kameras, nicht gegen Bayer 04 Leverkusen. Und wir sind mit unseren Reportern sowohl in München als auch in Leverkusen vertreten. Stefan Kumberger ist in München und der Kollege Manfred Sittelbauer in Leverkusen. Also dieses Spiel ist natürlich das Zentrum unserer Sendung und wir wollen nicht verhehlen, dass Bayer 04 Leverkusen mit 5 Punkten vorne liegt jetzt in der Tabelle. Und das, was wir da gestern gesehen haben in der Bayer Arena, dieser Jubel mit den Fans, Radetzky in den Fans, die Mannschaft und das Funktionsteam vor der Kurve, das hatte schon was von vorgezogener Meisterfeier. Leverkusen absolut happy und hier ist der Architekt des Erfolgs. Hier ist der Sportdirektor von Bayer 04, hier ist Simon Rolfes. Guten Morgen. Das war eine Woche, oder?
Das war eine Woche, ja, war eine wichtige Woche.
Und eine schöne Woche, oder? Nehme ich mal an. Also Dienstag Pokal gegen Stuttgart, spät das Ding gewonnen. Wir sehen hier nochmal den Treffer von Tag kurz vor Schluss. Den Jubel danach, und da muss man vielleicht dann auf den Hintergrund auch mal achten. Da hinten springt Simon Rolfes und dann der Ball. Achtung! Das war schön, oder?
Ja, herrlich. Das war ja nach dem Schlusspfiff.
Und das war gestern hier, das 3-0 dann. Also war schon eine Woche.
Ja, da waren wir ein bisschen ruhiger nach dem Schlusspfiff.
Ja, ja, genau. Man sieht es hier. Ganz ruhig. Ja. Kommt denn jetzt die klare Ansage? Wir wollen Meister werden.
Nein, die klare Ansage ist, dass wir das nächste Spiel gewinnen wollen, dass wir, auch wenn es manchmal eine Phrase, ich sage es besser jetzt, dann muss ich vielleicht gleich nicht zahlen, aber ich glaube, es ist wirklich ein Teil des Erfolgsgeheimnisses, was wir vom Saisonbeginn hatten, dass wir einfach gesagt haben, okay, in kleinen Blöcken versuchen wir das möglichst erfolgreich zu machen und gut in die Saison zu kommen. Und jetzt war auch diese Woche, diese 2 Spiele, die haben gezählt, nichts anderes und so machen wir weiter.
Aber so ganz, ja, gerne, aber so ganz leicht lasse ich dich natürlich nicht vom Haken, ist ja klar. Wir wollen ein bisschen Druck aufbauen. Die These von Stefan Effenberg ist nämlich folgende. Die Meisterschaft ist zwar noch nicht entschieden, sie muss jetzt aber das ganz klare und auch so ausgesprochene Ziel von Leverkusen sein, sagt Stefan Effenberg. Kann man sich mit dem Tiger anlegen?
Normal nicht. Zum Glück ja nicht mehr auf dem Platz. Naja, aber nein, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir selbstbewusst sind, dass wir gestern auch das Ziel hatten, das Heimspiel zu gewinnen. Ja, das ist der Fall. Mhm. Wie wir den Weg gehen, das ist, dass wir Schritt für Schritt gehen. Wir sind 3 Wettbewerben, kommen noch viele Spiele bis zum Sommer und wir wollen natürlich das Maximale erreichen.
Also keine Sorge, wir fragen dich jetzt auch nicht noch 10-mal und ich werfe auch keine Tennisbälle, bis du es endlich gesagt hast. Wir freuen uns, dass Simon Rolfes hier ist und wir freuen uns, über Bayer 04 Leverkusen zu sprechen. Das ist ja schon bemerkenswert, was da momentan passiert. Und wir freuen uns, dass wir das nicht zu zweit machen, sondern mit weiteren Gästen, die ich jetzt vorstellen darf. Von Sky zu uns gekommen, einer der Moderatoren, einer der Fußballmoderatoren, Yannick Erkenbrecher. Außerdem ehemals Bild-Chefredaktion, jetzt Kommunikationsberater Kai Tramann. Guten Morgen. Von der dpa Holger Schmidt. Und natürlich, Sie haben ihn gerade schon kurz gesehen, jetzt wird er begrüßt, unser Experte Stefan Effenberg. Da fehlt uns nur noch eine zu unserem Glück, meine liebe Kollegin Ruth Hofmann. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen, liebe Ruth.
Schönen guten Morgen, danke schön. Ja, wir stellen die Meisterfrage heute. Wir wollen es wissen, auch wenn sich Simon Rolf es noch nicht so ganz hat locken lassen. Aber wir haben so oft hier gesagt, dieser 21. Spieltag, das Topspiel, das kann sowas wie eine Vorentscheidung, ein Fingerzeig in Richtung Meisterschaft sein. Und jetzt hat Bayer Leverkusen nicht nur irgendwie gewonnen, sondern deutlich, dominant, kein Gegentor gefangen. Sie sind immer noch ungeschlagen, es scheint alles aufzugehen. Und sie haben jetzt eben diese 5 Punkte Vorsprung. Und so langsam kann man sich in Leverkusen durchaus mal Gedanken machen, wo denn eine Meisterfeier stattfinden würde. Denn damit haben sie ja noch gar keine Erfahrung. Wir stellen die Frage der Woche, wird Leverkusen jetzt endlich mal deutscher Meister? Sagen Sie ja, Leverkusen wird diesen Vorsprung nicht mehr hergeben. Oder sagen Sie nein, am Ende wird wieder Bayern Meister und Leverkusen bleibt Vizekusen. Was sagen Sie? 01379 011 011 ist wie immer die Nummer oder machen Sie mit bei der Abstimmung online. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Dankeschön.
Stefan, was hättest du gesagt? Auf was?
Bitte nochmal.
Würdest du sagen, Leverkusen wird deutscher Meister?
Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, wenn sie so weiterspielen, auf jeden Fall, wenn sie es halten. Das war wirklich beeindruckend gestern, was ihr da gespielt habt, vor allen Dingen nach dieser Belastung am Dienstag im Pokal, so eine Performance da hinzulegen, ja, und völlig verdient auch 3-0 zu gewinnen gegen Bayern München. Das war schon sehr, sehr gut. Aber es sind noch 39 Punkte im Topf, die müsst ihr halten. Ihr habt alles selber in der Hand. Und wenn sie es wirklich schaffen, dieses Niveau auch zu halten, dann hätte Leverkusen es auch verdient. Das muss man dann auch akzeptieren und respektieren.
Wir sprechen hier in der Runde gleich weiter über dieses Spiel. Zunächst schalten wir aber mal an die Sevener Straße zum Kollegen Stefan Kumberger. Stefan, das ist ja jetzt kein Spiel, was man einfach so von Bayern Seite abhaken kann und sagt, das ist einfach so ein Ding, schieben wir zur Seite und weiter geht's. Was für Folgen, was für Reaktionen erwartest du oder hast du schon wahrgenommen?
Ja, guten Morgen in die Runde. Also hier an der Sevener Straße ist heute das Training für 11.30 Uhr angesetzt. Normalerweise ist es 11 Uhr. Das Ganze ist natürlich nicht deswegen so, weil Thomas Tuchel seinen Spielern nochmal Nachdenkbedarf attestiert hätte oder sie müssen eine halbe Stunde länger über das Spiel gestern nachdenken, sondern das hängt mit der späten Rückreise gestern Abend zusammen. 10.30 Uhr war sicher Arbeitsbeginn. Ich bin aber nicht sicher, ob um 11.30 Uhr schon alle raus auf den Platz gehen werden, zumindest die Ersatzspieler, denn es gibt natürlich Redebedarf. Solche Spiele gehen nicht spurlos am FC Bayern vorbei. Verlieren kann man, aber sich so dominieren lassen, das lässt man sich eigentlich ungern in München gefallen. Und da wird hart gesprochen werden drüber müssen und man wird es hart analysieren müssen. Das wird sicherlich passieren.
Wir erinnern uns ans letzte Jahr, 19.03., da hat Bayern in Leverkusen 1-2 verloren. Danach ging Julian Nagelsmann in einen Skiurlaub und war dann relativ schnell weg. Wackelt Tuchel aus deiner Sicht auch oder gilt das Wort, was Dresen gestern gesagt hat, es ändert sich nichts?
Also das Wort von CEO Jan-Christian Dresen kann man so wahrnehmen, wie er es gesagt hat, nämlich, dass die Denkweise sich über den Trainer nicht verändert hat. Er hat natürlich auch gesagt, da müssen Sie den Trainer fragen, was die Taktik und was die Spielweise betrifft. Aber das hat er nicht gesagt, um Thomas Tuchel da irgendeins mitzugeben oder ihn in Frage zu stellen, sondern es ging einfach darum, er ist der Experte, ich als CEO werde mich da jetzt nicht einmischen. Also Thomas Tuchel wird hinterfragt, er hinterfragt sich aber natürlich auch selbst, aber nicht so, dass wir jetzt bald eine Trainerentlassung hier beim FC Bayern sehen werden, das auf keinen Fall.
Dann danke ich dir für die ersten Eindrücke, Stefan. Grüße an die Sevener Straße. Wir hören uns später im Laufe dieser Sendung nochmal wieder. Dankeschön. Und wir wollen jetzt mal reingehen ins Spiel, wollen Sie ein bisschen analysieren. Und Sebastian Bernsdorf hat sich dieses Spiel genau angeschaut für uns.
Die beiden Trainer auf Augenhöhe vor dem Spiel. Auf Augenhöhe auch nach dem Spiel, aber dazwischen lag die schlimmste Demütigung, die die Bayern seit Jahren haben hinnehmen müssen. Scheinbar mühelos an die Wand gespielt von einer disziplinierten und griffigen Leverkusener Mannschaft, die ihre Tore wie selbstverständlich erzielte und ihren Ruf als Spitzenteam eindrucksvoll untermauerte, während die Bayern an Harmlosigkeit nicht zu überbieten waren. Dieses Schüsschen von Mazraoui war der einzige Ball, der überhaupt aufs Leverkusener Tor kam. Die Bayern ohne Aggressivität, ohne selbstständige Entscheidungen und viel zu verkopft. Feststellungen, die die wütende Vereinsikone Müller traf. Zu verkopft? Eine Aussage, die Müller ausdrücklich nicht auf Trainer Tuchel beziehen wollte. Aber vielleicht hat sich der doch verzockt mit dem bisher einzigen Versuch einer Dreierkette. Mit der Idee, Boé erstmals als Linksverteidiger aufzubieten und Kimmich auf die Bank zu setzen. Resultat? Ein absolut verdientes 0:3 im Topspiel. Vielleicht schon der K.O.-Schlag für den Serienmeister? Leverkusens Coach und seine Spieler jedenfalls feierten schon auf beinahe meisterliche Art. Und Xavi Alonso ließ sich mit seinem Trainerteam sogar ausnahmsweise in die Kurve lotsen, um sich dort von den Fans feiern zu lassen. Ungeschlagen seit 31 Pflichtspielen, was für eine Wahnsinnsbilanz. Und dazu 5 Punkte vor den Bayern in der Liga. Diesen Vorsprung werden sich die Leverkusener doch nicht mehr nehmen lassen, oder?
Oder Simon?
Ja, ich kann mich ja nur anschließen, was Stefan hat ja gesagt, es gibt noch viele Punkte zu verteilen und deswegen, wir bleiben bei unserer Maßgabe, das Schritt für Schritt zu gehen und die Endabrechnung gibt es im Mai, aber nicht vorher.
Sind das jetzt 6 Euro eigentlich für die Endabrechnung gibt es im Mai und es sind noch viele Punkte zu verteilen?
Gut, dass du aufpasst und sagst.
Sind 3 oder kriege ich Rabatt oder muss ich direkt weg?
Nee, 3 ist erstmal okay.
Wir haben ja eben schon gesagt, der Simon muss halt so viele Ausflüchte suchen, das wird eine teure Sendung, glaube ich.
Ist das ein bisschen unglaubwürdig, wenn man den Ball flach hält?
Also tolles Spiel gestern, Hut ab vor der Leistung und die nächsten Gegner, Heidenheim, Mainz, Köln. Also normalerweise, die Punkte, die noch zu verteilen sind, die 9 musst du eigentlich holen, dann kommen die Bayern nicht ran, die spielen übrigens Champions League. Ihr habt ja in der Europa League noch eine Runde frei quasi und es spricht im Moment alles für Bayer Leverkusen. Die nächsten Wochen sprechen für Leverkusen, 5 Punkte Vorsprung sprechen für Leverkusen. Die Leistung gestern spricht für Leverkusen. Kosunou kommt noch zurück, spielt heute Finale mit der Elfenbeinküste, Afrika Cup. Palacios kommt zurück. Ich weiß gar nicht, wo die alle noch rein sollen in die Mannschaft. Boniface kommt vielleicht im März zurück. Also Leverkusen hat alle Trümpfe in der Hand.
Ja.
Und es muss eigentlich dieses Jahr klappen. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich meine, gut, das ist wir sind heute mal ein bisschen streng.
Oder braucht aber
da ist denn diese kommunikative Defensivtaktik richtig?
Für Leverkusen aktuell schon, weil wenn sie jetzt sagen würden, wir wollen deutscher Meister werden, was sie intern sicherlich sagen, wenn sie es nach außen kommunizieren, dann machen sie sich damit auch irgendwo angreifbar, wenn es nicht klappen sollte. Von daher, ich kenne Simon seit 2001, als er als junger Spieler bei Werder Bremen gespielt hat. Mhm. Und er war schon immer jemand, der sehr smart vorgeht, der sehr bodenständig agiert. Was Bayer Leverkusen aber ausmacht, und aus meiner Sicht haben sie Bayern München gestern deklassiert, ist diese Einheit, diese Mentalität, diese Verbundenheit und diese Körpersprache, die alle auch auf der Bank immer wieder an den Tag legen. Und das ist ein großer Unterschied und deshalb glaube ich, dass Bayer Leverkusen in diesem Jahr nicht zu stoppen ist.
War denn Bayer so gut oder war Bayern so schlecht?
Beides. Also man kann sich eigentlich nach dem Spiel gestern nicht vorstellen, dass die Mannschaft, die gewonnen hat, noch 5 Punkte Vorsprung verspielt gegen die Mannschaft, die sich da gestern so hat herspielen lassen. Und ich fand es lustig eben, du hast sogar Simon gefragt, ob er sagt, wir wollen Meister werden. Also ich glaube, wollen tun sie bestimmt. Und ich glaube, dass sie intern, wie du gesagt hast, auch schon ein bisschen anders reden. Also in dieser Saison, mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainer, mit dieser Ausgangsposition, ich glaube, sie wären schon enttäuscht, wenn es nicht klappen würde am Schluss. Es würde trotzdem eine sehr, sehr gute Saison bleiben. Aber ich glaube, jetzt die Chance ist da und jetzt müssen sie sie nutzen.
Es gibt ja etwas Interessantes bei Bayer Leverkusen, das sagt Simon auch öfter in Interviews. Er spricht von Etappen. Also er spricht nicht von der Saison, er spricht nicht vom Mai, sondern er spricht von Etappen. Vielleicht kannst du das mal erklären, was bei euch mit diesen Etappen gemeint ist.
Ja, dass wir häufig also so erstmal so in die Saison gestartet sind. Ich meine, das Jahr davor war es ein bisschen eine andere. Da war ich, glaube ich, zu Saisonbeginn mal hier, war es ein bisschen eine andere Ausgangslage. Und wir wissen ja natürlich gesagt haben, wichtig, wir wussten ja auch schon im Sommer, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir einen guten Kader haben. dass wir gesagt haben, okay, bis zur ersten Länderspielpause, wir müssen gut die Saison finden. Und ich glaube, es waren 3 oder 4 Spiele, aus denen, sag ich mal, viele Punkte rausholen, um einfach auch in so einen Flow zu kommen. Und das haben wir immer beigehalten. Und deswegen war diese Woche, nicht über Heidenheim, Mainz, Köln nachgedacht, sondern sagen, okay, diese 2 Spiele, das ist der Fokus. Ich glaube auch, dass die Zuschauer, ihr seid ja auch mal in meinem Stadion live dabei gewesen, auch merken diese Fokussierung auf das Spiel, auch bei den Jungs, dass sie sich in jeden Zweikampf reinhauen, dass sie bereit sind zu verteidigen, anzugreifen, diese ganze Palette. Und ich glaube, dass es einfacher ist, wenn du Stück für Stück vorgehst und nicht immer schon April, Mai oder sonstige Sachen denkst, auch in den Wettbewerben, weil es in vielen Wettbewerben einfach jetzt auch dabei sind und da eine gute Ausgangssituation haben, sondern zu sagen, okay, das sind die einzelnen Etappen sind wichtig und da müssen wir die maximale Punktzahl rausholen.
Stefan, es war ein Duell zweier außergewöhnlich guter Mannschaften, 50 Punkte, 52 Punkte, dominant in der Bundesliga beide. 2 Trainer, die aufeinander getroffen sind. Letztlich ist jetzt viel auch über Taktik gesprochen worden. Wenn wir mal Bayern uns anschauen. Diese Umstellungen, die Thomas Tuchel vollzogen hat in der Grundordnung. Er hat mit einer Dreierkette spielen lassen. Hast du es verstanden, den Gedanken dahinter?
Verstanden habe ich schon. Wäre traurig, wenn nicht. Aber...
Na gut, aber ich wollte mich da nochmal
versichern. Ja, eben zu dieser Dreierkette zurückzukommen, das wurde in dieser Saison noch gar nicht gespielt. Das denn so zu stellen gegen Leverkusen war für mich unverständlich. Auch, dass die Außenverteidiger oder die eigentlichen geborenen Innenverteidiger, Upamecano oder ein Kim, die sich halt im Zentrum beim Spielaufbau und natürlich gegen den Ball da auch am wohlsten fühlen, müssen jetzt so ein bisschen auf die Außenbahn geschoben werden, nach vorne. Das ist nicht ein Bereich für einen Innenverteidiger in meinen Augen. Deswegen habe ich diese Aufstellung mit der Dreierkette nicht verstanden. Auch mit Boé, den du holst, der ist ein klassischer Rechtsverteidiger, wo er sich einfach am wohlsten fühlt. Bei Gala immer gespielt auf der rechten Schiene. Gestern wird er denn gestellt auf die linke Schiene, wo denn der Spieler auch erstmal denkt, da kann man auch nicht hingehen und sagen, das muss er aber können. Ne? Also ich habe es nicht wirklich verstanden. Bayern München ist ein Verein in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch gewesen, die im klaren 4-2-3 einspielen. Und deswegen habe ich diese Aufstellung nicht wirklich verstanden.
Ich glaube, die Taktik als solche war nicht das große Problem, sondern die Botschaft, die dahinter steckte. Also Jonathan Tah hat auch gesagt, wir haben die Aufstellung in der Kabine bekommen und wir haben gesehen, oh, die haben aber richtig Respekt vor uns. Die stellen extra für uns was um. Und ich glaube, das war eine Botschaft, die sowohl in Leverkusen als auch bei den Bayern angekommen ist.
Und normalerweise ist es ja so, dass der FC Bayern gibt das Spiel vor und das System vor und danach hat sich in der Bundesliga der Gegner zu richten.
Jetzt hat man gespiegelt,
ja? Ja, und ich kenne es so nicht. Ich kenne es so nicht, weil du glaubst immer an deine eigenen Stärken mit den Spielern auf deren Position, wo sie sich eben am wohlsten fühlen. Und wenn du jetzt so ein bisschen durchwürfelst, dann hat man eben diese Verunsicherung gestern gesehen, dass sie sich eben nicht wohl gefühlt haben auf den Positionen.
Ist es denn für dich eine Taktikfrage gewesen gestern auch oder vor allem?
Ich glaube auch Leverkusen, ihr hättet ja auch Schick vorne hinstellen können als Anspielstation, um dann mit den schnellen Spielern nachzurücken. Ihr habt euch ja dagegen entschieden, auch Iglesias hättet ihr spielen lassen können, nur ihr habt es nicht. Ihr habt eher auf die kleinen Schnellen gesetzt, gegen diese 3 großen Spieler von Bayern München und das war die richtige Entscheidung bei Leverkusen. Also ihr hättet ja auch andere Optionen gehabt, aber da hat Alonso eben dann mit dem Ergebnis bestätigt, alles richtig gemacht.
Da muss man sowieso sagen, also was Xabi Alonso auch versucht, mit welchem persönlichen Risiko Angriffsfläche zu bieten, das hat er jetzt fast in jedem Spiel gemacht in den letzten Spielen. Er hat gegen Bochum sämtliche Afrikaner auf die Bank gesetzt, um den Afrika-Cup zu simulieren. Er hat gegen Augsburg Jonathan Tah geschont, damit er nicht die 5. Gelbe gegen Leipzig aussitzen muss. Er hat gegen Gladbach einfach Maradetzky auf die Bank gesetzt, damit sich Kova gegen Pokal einspielen kann. Und gestern dann diese 3 Wechsel, wo keiner mit gerechnet hat, auch die Bayern, wie Manuel Neuer zugegeben hat, haben mit einer ganz anderen Mannschaft gerechnet. Und das ist einfach, er riskiert was, aber er glaubt dran, er vermittelt diesen Glauben und er hat am Endeffekt immer recht
bisher. Hat dann Xabi Alonso das Trainerduell gewonnen?
Auf jeden Fall. Ganz klar für sich entschieden gestern. Was mich gewundert hat, ist, dass Thomas Tuchel in der Halbzeit nicht reagiert hat. Also er hat ja eigentlich erst in der 60. dann angefangen, so ein bisschen zu wechseln, Kimmich zu bringen, die Statik zu verändern. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass er in der Pause nichts anpasst, dass er nicht sagt, diese Dreierkette, wir brauchen sie eigentlich nicht. Wir haben eigentlich keinen großen Stürmer, den wir zu verteidigen haben. Also eigentlich hat man das Gefühl gehabt, die Bayern waren ja erst ab 60, 65 Minuten so ansatzweise in der Lage, überhaupt mal nach vorne zu kombinieren, zu Chancen zu kommen. Bis dahin war Leverkusen klar besser. Und das Trainerduell hat Xabi Alonso ganz klar gewonnen. Die taktischen Schachzüge bisher sind alle aufgegangen. Also, dass du gestern einen Frimpong unten lässt, ist ja eigentlich unglaublich, dass du das erste Mal sagst, wir spielen jetzt übrigens mal Viererkette, ist ja eigentlich unglaublich, aber es funktioniert alles und es scheint ja auch so, dass alle Spieler so 100% Vertrauen zu ihm haben, dass alle Spieler das 100% annehmen, was er vorgibt, machen seine Jungs und der Erfolg gibt recht. Ich meine, wenn du 31 Mal in Folge nicht geschlagen wirst und gestern gab es ein Bild, 89. Minute, Grimaldo wird ausgewechselt und der freut sich gar nicht richtig, der geht raus, ganz normal, es war so ein bisschen Business as usual, ja, wir haben das 31. Spiel in Folge nicht verloren.
Du hattest nach dem Spiel sah es dann ein bisschen anders aus.
Nach dem 3-0 von Frimpong, das war sicher auch nochmal, glaube ich, so eine besondere Aktion, so ein besonderes Tor und Moment, dass alle gejubelt haben. Aber ich finde, die Leverkusener wirkten so souverän und so, es war so normal, dieses Spiel für sie zu gewinnen. Das fand ich außergewöhnlich.
Simon, überrascht dich Xabi Alonso manchmal auch mit seinen Ideen, mit seinen Maßnahmen?
Ja, ab und zu überrascht er mich auch. Aber ich glaube, was wichtig ist und was wir ja nicht nur nach außen sagen, sondern auch intern, dass jeder eine wichtige Rolle hat, dass wir einen guten Kader haben und dass wir an jeden Spieler auch glauben, dass er die Qualität hat, mit uns erfolgreich zu sein. Und wenn du das natürlich sagst, extern wie intern, musst du auch Sachen machen und das zeigen. Und ich glaube, den Mut hat Xabi immer wieder, nicht nur zu sagen, oh, ich halte einer Elf fest, sondern ich wechsle, ich passe ein bisschen an, ich passe vielleicht das System ein bisschen an, wobei das System nicht, finde ich, nicht immer so entscheidend ist, sondern manchmal, okay, welche Typen bringst du auf den Platz, weil das System kannst du dann auch mit Typen ein bisschen anpassen, wenn du flexibel bist. Von daher, da sind wir, ich sag mal, im System jetzt nicht so gefangen, dass wir dass es darauf basiert, wie wir Fußball spielen.
Also viel Lob für die Coaching-Arbeit von Xabi Alonso und natürlich viel Kritik an Thomas Tuchel. Er stellt sich der Kritik auch und hat sich gestern zu diesem Thema wie folgt geäußert.
Du hast auch gesagt, die Karten werden auf den Tisch gelegt. Jetzt könnte man sagen, hat man sich heute ein bisschen auch verpokert mit der Aufstellung.
Wenn du mir das jetzt reinreden willst, dann ist das so. Dann müssen Sie das so kommentieren, das ist okay. Wenn für Sie das eine taktische Sache war, die Niederlage, dann ist das Ihre Meinung.
Man könnte so sagen, also Alonso hat eine Dreierkette gegen eine Viererkette getauscht, und eine Viererkette gegen eine Dreierkette. Ja, wie siehst das du
so?
Das dann?
Ja, war das so? Nein, nächste Frage bitte. Das ist mir zu polemisch, tut mir leid.
Ist das die dünne Haut, die man da merkt? Sein Druck oder ist er also da es aus deiner Sicht im Recht, so zu reagieren?
Es wäre ja auch nicht verkehrt, mal einen Fehler einzugestehen und zu sagen, ja, die haben ja nachher auf die Viererkette umgestellt und die Innenverteidiger nach innen gezogen, also so ist es ja jetzt nicht. Ich glaube grundsätzlich, wenn du das Spiel gestern siehst und da ist der FC Bayern und es ist ein Topspiel und es steht so viel auf dem Spiel, es war nicht das entscheidende Spiel, aber es war ein ganz, ganz wichtiges Spiel, auch für den Kopf, für beide Vereine. Wenn du dann die Bayern siehst, die alles vermissen lassen, also du bist ja normal voller Adrenalin, ja, du willst die Zweikämpfe, du willst aggressiv spielen und du siehst gar nichts von den Jungs. Ich glaube, dann hat man auch bei Thomas Müller nach dem Spiel dieses Interview, was er gegeben hat, wo er einfach total unzufrieden war, weil sie trainieren und trainieren sehr, sehr gut und bringen es aber nicht auf den Platz. Das kann ja irgendwas, kann ja dann nicht stimmen. Ja, wenn er dann sagt, die Leichtigkeit fehlt und so weiter, dann habe ich eher das Gefühl, dass sie so in Schablonen reingesetzt werden, die sie zu erfüllen haben. Und dann haben sie halt nicht mehr diese Kreativität und Freiheit. Ich habe es auch wirklich nicht verstanden, dass ein Thomas Müller in so einem Spiel nicht spielt. Wir können diskutieren, Karriereende naht und so weiter, hat er die Power noch für 90 Minuten. In so einem Spiel ist so ein Spieler so wichtig, um die Jungs zu coachen oder ein Joshua Kimmich, der vielleicht auch im Leistungstief ist, aber er ist eine zentrale Figur bei Bayern München. Und die musst du denn in so einem Spiel stellen, ganz klar. Und das hat Thomas Tuchel nicht gemacht. Und das sind die Hauptgründe dafür, dass sie eben völlig verdient gestern verloren haben gegen Leverkusen.
Ich werf gleich 3 Euro rein für das, was ich jetzt sage. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und man hat gestern sehr, sehr viel gesehen in den einzelnen Szenen. Und wir wollen uns vor allem die Tore von Bayern angucken und auch das Verhalten von Bayern München da. Das war teilweise hanebüchen und man lernt sehr, sehr viel über das Innenleben dieser Mannschaft. Nach einer kurzen Pause geht's weiter hier beim Stahlwerk-Doppelpass nach diesem überzeugenden Sieg von Bayern 04 Leverkusen 3:0 gegen Bayern München. Wir sind gleich wieder zurück. Herzlich willkommen zurück im Airport Hilton zum Stahlwerk. Nürnberg-Doppelpass am heutigen Sonntag nach dem Spitzenspiel Bayern 04 Leverkusen gegen Bayern München ist der Sportdirektor von Leverkusen bei uns, Simon Rolfes. Und dieses Spiel wollen wir jetzt gleich auch noch ein bisschen analytisch auseinandernehmen. Aber Ruth hat noch ein paar Dinge im Netz gefunden, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.
Ganz genau, sehr gerne. Also viel los war da natürlich im Netz gestern Abend, heute noch. Und da herrscht überwiegend Unverständnis bei den Bayern-Fans. So eine hohe Niederlage gegen Leverkusen haben sie ja seit vielen Jahren nicht mehr kassiert. Und hier sagt ein Fan, das ist nur verdient, denn offensiv absolut lust- und einfallslos. Es bietet sich ja nicht mal ein Mitspieler an, wenn man im Ballbesitz ist. Und dann stoßen ihm natürlich diese Experimente im wichtigsten Spiel in der Verteidigung auf. Und hier gibt es jemanden, der sich denkt, vielleicht braucht Tuchel ein Benutzerhandbuch für Sacha Boué. Der spielt nämlich auf der falschen Position. Und hier werden schon von Bayern-Fans Glückwünsche nach Leverkusen geschickt. Im Sommer braucht es einen radikalen Schnitt, sowohl auf der Trainerbank als auch im Kader. Und dann ist natürlich der Jubel groß bei den Leverkusen-Fans. Also wie viele A's kann ich jetzt hier gar nicht zählen. Und das ohne Boniface. Ich möchte aus diesem Traum nie wieder aufwachen. Und die Leverkusen-Seite selber hat Xabi Alonso hier als El Professor aus der Netflix-Serie Haus des Geldes dargestellt. Also das Mastermind-Genie hinter der Truppe. Finde ich, passt sogar mit der Brille ganz gut. Dankeschön.
Danke dir, Ruth. Und ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm, dass ich Sportdirektor gesagt habe. Geschäftsführer Sport.
Ja, alles gut.
Das ist aber nicht böse gemeint gewesen. Ja, komm, dann schauen wir jetzt mal rein. Nachdem wir jetzt hier gesehen haben, was im Netz wieder der Professor bejubelt wird. Stefan, das ist das erste Tor der Leverkusener und zwar mit einem ziemlich langen Vorlauf. Chance Adli, die Bayern klären zum Einwurf. Und dann erzähl uns, was dir auffällt.
Ja, dass sich keiner da jetzt hinorientiert, das ist ja offensichtlich. Also Andrich kommt ja jetzt und will direkt den Ball, ja, Wirtz hat den, macht den Einwurf und keiner orientiert sich im Endeffekt mit Tempo dorthin, stellt das zu und dann spielt Andrich den Ball rein, dann ist Jötsch hinten, läuft durch. Die Kette bei Bayern München siehst du überhaupt nicht gestaffelt, mehr oder weniger alle auf einer Linie. Aber es fängt bei dem Einwurf an, das musst du erkennen. Also da kannst du jetzt einen Sané rausnehmen, logischerweise, der dafür zuständig ist. Du kannst auch einen Pavlovic, der einen klaren Blick hatte. Und so ein Ball darf nicht auf der 5-Meter-Linie durchgehen. Also da fehlt die Staffelung und so viele Fehler in einer Aktion, das darf dir in so einem Spiel einfach nicht passieren.
Witzig ist ja, dass jeder den anderen coacht. Also Neuer coacht Upamecano coacht Sané ja, coacht Pavlovic.
Aber den Eigenverantwortung.
Aber sie vergessen ja total zu verteidigen. Genau. Also jeder sagt dem anderen, was er zu tun hat, aber keiner macht selber was gegen genau den Ball.
Und wenn das nicht meine Aufgabe aufregend ist.
Das siehst du ja eher hier nochmal. Ne? Genau. Also Neuer spricht, glaube ich, mit...
Da können ja drei Leute hingehen.
Und Kim zeigt noch auf Stanisic, aber Boué reagiert überhaupt nicht.
Ja. Darf dir nicht passieren im Rücken. Das ist ja das, was du eigentlich als Außenverteidiger blind lernst. Ne? Schließ die Kette. Dir darf niemals einer in diesen Raum reinlaufen. So, du musst einen Schulterblick einmal machen, dann siehst du, dass da der andere Verteidiger in diesen Raum stößt. Der Ball von Andrich ist natürlich glücklich. Und das sagt der Tuchel nachher auch gesagt. Der Ball kann da in der Fünferkette normalerweise niemals hinkommen.
Ja. Aber es fängt ja damit an, dass du den Andrich musst du ja Druck geben und du siehst es ja. Und auch wenn das nicht deine Aufgabe ist, erfülle ich diese Aufgabe, dorthin zu gehen.
Ja, vor allen Dingen,
und das ist ein Pavlovic, das war ein Sané, die Situation ja erkannt haben.
Vor allem, wenn außen Einwurf ist, musst du doch sofort dich auch zum Einwurf orientieren.
Ja, also, natürlich.
Wirtz führt den Einwurf aus und natürlich. Im Umkreis von 20 Metern ist überhaupt kein Bayern-Spieler, weil sie alle miteinander reden, aber keiner
konzentriert sich auf die Defensive. Ist das denn ein Tormuster, was es bei Bayern Leverkusen häufiger gibt? Gut, dass Andrich jetzt flankt, ist nicht so häufig, aber normal kommen die Bälle von Grimaldo.
Ja, das hat es ja häufiger schon gegeben, bei Grimaldo auf Frimpong-Situationen oder auf Teller auch in Leipzig. Ja. Das ist eine Variante, dass du natürlich auch den zweiten Pfosten besetzt, dass du nicht sozusagen an der Seitenlinie stehst, sondern versuchst reinzugehen, reinzulaufen in Flankensituationen. Gut, das ist jetzt nicht eins, was wir irgendwie erfunden haben, aber was ja normal ist, wenn du versuchst, auf außen durchzukommen, dass du die Räume im 16er richtig besetzt.
Aber Leverkusen hatte ja keinen Moment, wo sie nicht wach wirkten gestern.
Das stimmt.
Und das fand ich beeindruckend. Also die waren 90 Minuten total on und die Bayern eben nicht. Ne?
Ich würde gerne noch trotzdem bei dem Tor bleiben und auch bei diesem Muster, was man da sieht. Thomas Tuchel hat sich dann in der Mixzone mit Christian Falk von der Bild-Zeitung noch so ein kleines Scharmützel geliefert, ob es denn solche Tore schon mal gab bei Bayern.
Vor allem beim ersten Tor natürlich
ein Tor bekommen, das man normalerweise in der Fünferkette auf gar keinen Fall bekommen darf, weil wir mit vier Leuten näher zum Tor stehen und ein flacher Ball da an uns vorbeigeht und am zweiten Pfosten reingedrückt wird. Aber das sind dann die Kleinigkeiten, die solche Spiele entscheiden. Aber es ist jetzt angesagt, Ruhe zu zeigen und Respekt zu zeigen.
Ich verstehe, dass du da verärgert bist, wenn man so ein Tor sieht, weil das Tor hat man bei Leverkusen ja wirklich schon sehr, sehr oft gesehen beim 1:0. Ist es das, was ich dann auch ein bisschen...
Das, was wir oft gesehen haben, dass Andrich durch die Beine von einem Verteidiger schießt und auf der anderen Seite Stanisic eintritt, dann muss ich, sorry, das glaube ich, hat es so in der Saison noch nicht gegeben, würde ich gerne eine Wette machen, dass Andrich vorbereitet am linken Flügel auf Stanisic am rechten Flügel, wenn ich die Wette verliere, dann gerne, aber das Tor hat es bestimmt noch nicht gegeben.
Die Wette nehme ich an, aber nicht die gleichen Spieler.
Ja, okay, ach so.
Das ist der Spielzug. Ah,
interessant. Das ist der Spielzug. Von linker 6 auf den rechten Wingback.
Wir schauen es an. Klar. Ja.
Die verstehen sich richtig gut, ne?
Die Chemie stimmt nicht vielleicht, ne?
Ja, aber es ist schon wieder so dünnhäutig, unnötig in diesem Ausmaß.
Das ist das, was Thomas Tuchel komplett fehlt, eine mentale Souveränität. In dem Moment zu sagen, okay, ich höre mir die Frage an, ich antworte vernünftig drauf. Ich kann verstehen, dass der Reporter jetzt so eine Frage stellt. Das kann er nicht. Er gibt dann eine sehr patzige, eine sehr dünnhäutige Antwort. Und ich glaube, auch das ist etwas, was dem FC Bayern A nicht gerecht wird, als Bayern-Trainer so zu agieren. Und auch etwas, was dem FC Bayern nicht gefällt, weshalb man dann auch über den Trainer Thomas Tuchel nachdenkt.
Ja, aber jetzt mal weg von Thomas Tuchel. Ich finde, dass die Spieler diese Situation hätten lösen müssen.
Ja, das ist doch klar.
Genau, aber jetzt gehen wir nur mal auf das
Interview. Wenn sie nicht wach sind und nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen. Ihr wart handlungsschnell, ihr habt erkannt, oh, wir haben Platz, ich führe den Einwurf schnell aus. Und der kann Andrich, wann dribbelt der mal mit dem Ball, gefühlt nie. So, und aber in dieser Situation macht er das, weil er nicht gestellt wird oder wird, wie auch immer gestellt, möchte gern gestellt von Sané.
Ja, aber
hat das ja wenig mit Fußball zu tun. Ja?
Stefan, lass uns da noch mal drauf schauen. Wir haben noch mal ein bisschen reingezeichnet und sehen auch die Diskussionen, die da geführt werden bei den Bayern im Strafraum. Das ist also noch mal die Vorgeschichte. Neuer Held, Upamecano klärt zum Einwurf und dann beginnt
ja, aber jetzt
im
kann doch
Fünfer.
Pavlovic kann sich doch auch schon...
Es wird nur miteinander geredet. Upamecano und Sané... Da gibt es eine Diskussion, keiner geht raus, na gut.
Nee, ich erkläre die Situation jetzt nicht, weil die so schlecht ist. Weil die so schlecht verteidigt ist, ehrlich. Also, das hat ja, also nee. Es geht sich doch nicht darum, in so einer Situation rumzudiskutieren, sondern du musst sofort dahin gehen.
Und ich soll da hingehen.
Nein, du nicht, aber die Spieler, ein Pavlovic.
Aber ich will darüber diskutieren.
Ja, aber ein Pavlovic erkennt doch die Situation. Er sieht doch, dass es gefährlich wird.
Aber gibt es
dann muss er sich da hinschieben, egal ob das eine Aufgabe vom anderen ist. Dann muss er sich da hinschieben. Oder Upamecano kommt raus oder ein Sané. Da ist ja niemand hingegangen.
Aber Stefan, gibt es aus deiner Sicht aktuell einen Bayern-Spieler, der das Standing hat in der Mannschaft, dass er auch dafür gehört wird, dass er sich das rausnimmt in dem Fall? Das wirkt, als würden da sehr viele gleichberechtigte Spieler stehen, die aber sich nicht um das große Ganze kümmern.
Nein, ihnen fehlt die Führungspersönlichkeit, die eben das sagt. Und wenn du die Persönlichkeit nicht hast, dann hören die Jungs auch nicht. Wenn du sie aber hast, hören die Jungs. Oder er kennt das selber und er geht selber in die Situation. Ich glaube schon, dass ein Joshua Kimmich, hätte er gespielt von Anfang an, diese Situation gelöst hätte. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich darf ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben gestern zusammen geguckt. Ja. Stefan hat mir
also
gesagt...
Also erstmal Pizza und dann haben wir geguckt.
Er hat eine Pizza ausgegeben, tatsächlich für 40 Euro. Also nicht für mich alleine, sondern für mehrere Leute. Werde ich dir nie vergessen. Nie werde ich dir das vergessen. Und dann sagt er mir... Ich wäre gerne, bei so einem Spiel wäre ich gerne noch mal 30. Erst da habe ich erfahren, dass du schon älter bist. Aber wäre ich gerne noch mal 30 und dann hätte ich mit Schaum vor dem Mund und so weiter. Aber und ich habe dir es total abgenommen. Weil das sind die Spiele, für die bist du doch bei Bayern München als Spieler. Und das hat man nicht gesehen. Diese Einstellung, dieses Gefühl, diese breite Brust, wie kannst du dir das erklären, dass die Spieler offensichtlich aus sich selbst raus nicht diese Motivation haben, die du hattest und andere ja auch?
Also wäre ich ja noch Spieler, hätte ich ja erstmal keine Pizza gegessen.
Das ist klar.
Aber wärst du rausgegangen? zum Einwurf?
Nein, also wir haben uns kurz unterhalten in der Halbzeit und ich habe gesagt, ich hätte so einen dicken Hals. Ich hätte die Jungs mir gepackt. Ich hätte den so ins Gewissen geredet. Ich schwöre dir. Ich würde jetzt auch, wäre ich noch Spieler, würde ich natürlich hier ganz anders reden und würde Kampfansagen rüberschicken. Aber du hast die Jungs nicht mehr. Du hast die Spieler nicht mehr. Du hast einen Uli Hoeneß auch nicht mehr in der Führung. Und das fehlt. Aber kriegen wir es zurück? Ich bezweifle es. Und wenn das innerhalb der Mannschaft nicht funktioniert, dann suchst du natürlich nach den Spielern, wo sie aufschauen können und wo sie sich auch dran festhalten können. Und die sehe ich bei Bayern München nicht oder sie sind eben nicht in Form.
Es gab so eine lustige Szene in der Halbzeit oder direkt vom Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Da ist Thomas Müller mit dem Leibchen auf den Platz gelaufen und hat auf Harry Kane eingeredet. Ich weiß nicht, ob ihr das habt. Sehr gestenreich und der Schiri musste dann irgendwann sagen, jetzt geh mal runter, wir müssen anpfeifen. Aber er hat es nochmal versucht, obwohl er gar nicht auf dem Platz stand. Und im Spiel in den 90 Minuten hat man das...
Es hat sich aber sonst übrigens kein Bayern-Spieler aufgewärmt in der Pause. Das fand ich auch komisch, weil ich eigentlich dachte, zur zweiten Halbzeit kommt eine andere Mannschaft. Es wird ein, zwei personelle Änderungen geben. Es wird einen Systemwechsel geben. Und es hat sich gar keiner warm gemacht bei den Bayern. Ne?
Also,
niemand muss sich hier entschuldigen, außer wenn natürlich Stefan mir recht kommt, dann verlange ich das, aber sonst geht's.
Wenn ich hier einem Kollegen ins Wort falle, dann entschuldige ich mich schnell. Ach, Gott. Was ich total auffällig finde, ist, dass Thomas Tuchel in dem Interview sagt, es geht hier nur um Kleinigkeiten.
Ja, dann schauen wir mal auf die zweite.
Wir reden seit 5-6 Minuten über diese Szene und das sind nicht nur Kleinigkeiten. Wir sprechen da über Einstellungen. Wir sprechen da über fehlende Führungsspieler.
Wir sprechen über Kommunikation in der Mannschaft.
Wir sprechen über Kommunikation. Also. Und wir sprechen über diese fehlende Einheit. Und das sind allein schon 4 Gründe, die dazu führen, dass Bayer Leverkusen mit 5 Punkten und einer wesentlich besseren Leistung vorwegmarschiert. Und das ist dann keine Kleinigkeit. Und ich glaube, es ist auch ein falsches Signal von Thomas Tuchel an seine Spieler zu sagen, hey,
aber
wir haben das Spiel, er hat gestern gesagt, wenn das Spiel dominiert, und dann gab es ein paar Kleinigkeiten.
Die zweite Kleinigkeit wollen wir uns jetzt mal anschauen, vielleicht auch aus Sicht von Bayer Leverkusen ein bisschen positiver analysiert. Das 2-0 von Grimaldo, 50. Minute. Simon.
Gut, da zeigt sich ein bisschen, sag ich mal, was wir eingangs hatten mit zwei schnellen Spielern natürlich, dass wir da den Ball sichern konnten. Gut, und dann einfach natürlich, nicht einfach, aber einen Doppelpass spielen gehen. Und er macht das trotzdem, auch wenn er dann vom Tor ist, aus dem Winkel trotzdem natürlich überragend. Aber dass Grimaldo eine gute Schusstechnik hat, ist ja durchaus bekannt. Ja.
Das ist bekannt, das hat er uns schon gezeigt.
Ja, aber der Weg von Hinkapi ist extrem wichtig. Ne? Und da wurde es ja wieder auch, das kam zum Tragen, dass du eben sehr variabel warst, immer wieder dann auch mit der Viererkette gespielt hast. Und Hinkapi hat ja auch in der ersten Halbzeit gespielt, einen super Pass auf Teller, hat 3-4 super Offensivläufe gehabt und dadurch bindet er Masraoui außen. Ja. Dadurch wird die Lücke quasi frei, in die Grimaldo gehen kann. Also ein genialer Spielzug. Und herausragend, wie Bayer Leverkusen gestern Fußball gespielt. Ich weiß gar nicht, ob Simon Rolf es in Topform in der Mannschaft einen Platz gefunden hätte bei Bayer Leverkusen. Also
ich wüsste gerne, wo. Die hier nicht so angehen.
Also nein, bitte. Aber wo?
Also zum Glück testen wir es nicht mehr.
Wir sprechen gleich weiter über dieses Spiel, haben noch sehr, sehr viele interessante Dinge, auch die dokumentieren, wie Bayern 04 das Spiel dominiert hat mit Ballstaffetten, die Bayern eigentlich nicht hinterherkamen, werden wir gleich sehen. Vorher noch ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und dann machen wir direkt weiter mit der Nachlese zum Topspiel Bayern 04 gegen Bayern. Bayer jetzt mit 5 Punkten vorne, wir sind gleich zurück. Da sind wir wieder, vielen Dank. Wir wollen weitermachen mit der Nachlese. Und Stefan, uns ist gestern oder dir ist eine Szene aufgefallen, die dann in eine Torchance mündet, die aber so die spielerische Überlegenheit von Bayern 04 ein bisschen dokumentiert. Erzähl mir und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern doch mal, was dich daran besonders beeindruckt.
Na, wie sie einfach mit wenig Kontakten eben Fußball spielen, in die Positionen reingehen und Bayern München bekommt überhaupt keinen Zugriff. Ich habe das sehr, sehr selten gesehen, dass Bayern München so extrem hinterherläuft, also dem Gegner und dem Ball hinterherläuft. Sie versuchen es, aber sie kommen nicht ran. Und da siehst du die Spielfreude, eben die Leichtigkeit bei Leverkusen, die den Ball laufen lassen gegen Bayern München. Das ist außergewöhnlich und dann auch gleich zum Abschluss kommen. Normalerweise regelst du das irgendwann mal mit einem Foul, weil du verarscht wirst, aber das tun sie ja auch nicht. Aber das macht Leverkusen natürlich auch extrem gut. Und da sieht man auch das Selbstvertrauen von Bayer Leverkusen. So spielt eine Spitzenmannschaft wirklich Fußball.
Ein Beispiel, wo man wirklich sieht, was Bayer Leverkusen ausmacht. Und dann zum Schluss, Nachspielzeit, 3-0 Frimpong. Viele fragen sich, steht 2-0, Stefan, für die Bayern. Warum geht Manuel Neuer mit vor?
Ich frage
Torverhältnis mal, oder was ist da der Hintergedanke?
Ich frage mal, wenn ich ihn sehe, weil du liest 2-0 zurück und der Torwart geht nach vorne. Bei 2-1, 1-0 verstehe ich es logischerweise. Jetzt kriegst du das Dritte denn auch noch.
Und jetzt ist es eine Frage des Torverhältnisses.
Ja, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende in dem Spiel gewesen, das müssen wir auch dazu sagen.
Und wenn wir die Bilder dann sehen, wie Jeremy Frimpong durchdreht, wie alle auf ihn drauf wollen, wie die ganze Bank da ist, der Linienrichter noch aus dem Weg rennt. Wie war das eigene Erleben, Simon, in dem Moment?
Nein, das ist natürlich wunderbar zu sehen. Klar, Jerry ist ein bisschen verrückt, ein lustiger Kerl, sehr beliebt bei allen.
Und der Trainer versucht noch ein bisschen irgendwie für Ordnung zu sorgen. Aber er sagt dann, nee, macht gar keinen Sinn. Komm, macht überhaupt keinen Sinn.
Bei Jerry ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Na, aber was mich freut an der Szene ist...
Das finde ich auch schön. Reicht immer noch nicht. Ich kann nicht mehr. Okay, jetzt sorry, Simon.
Nein, er hat ja erstmal nicht gespielt. Und ist ja klar, dass jeder Spieler in so einem Spiel auch spielen will. Und dann aber reingekommen ist, da ist und... Und auch fürs Team da ist, aber sich alle auch miteinander freuen. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass wir wirklich eine Einheit sind. Mhm. Und wir haben ja häufig auch gewechselt schon in der Saison. Und das hat auch nicht jedem gefallen, dass er auf der Bank sitzt, sagen wir mal Jonas Hoffmann.
Aber wenn
gestern.
Wir es von außen beobachten, wirkt das relativ ruhig. Also ich vernehme keine Störgeräusche dadurch. Ja? So.
Nein, weil wir am Ende auch einen hohen Konkurrenzkampf erwarten, dass der Spieler auf dem Trainingsplatz die Reaktion zeigt, oder Reaktion, aber die Leistung zeigt, dass er sich auch verdient, denn nächste Woche wieder in der Startelf zu stehen. Und diese Chancen bekommt ja auch jeder, was ich auch eingangs gesagt habe, dass wir einen guten Kader haben und dementsprechend auch immer wieder unterschiedliche Formationen haben können. Und das ist wichtig, diesen Spirit in der Truppe zu kreieren, zwischen nicht jetzt, wir haben uns einfach alle lieb, sondern ein Teamgeist, einen gesunden Konkurrenzkampf, aber zielgerichtet für einen gemeinsamen Erfolg.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Habt ihr ein Rathaus in Leverkusen?
Ja, aber kein Balkon.
Aber kein Balkon, nee.
Es gibt kein Balkon. War schon da. Wir haben einen Reporter in Leverkusen. Der wird uns möglicherweise sogar ein bisschen was davon zeigen nachher. Okay. Aber
dann, ja, ich wusste es nicht.
Wenn du so lange Geduld hast, dann wird er dir die Frage nachher noch erklären.
Aber man sieht ja hier auch, wie Sané hinterhergeht oder eben auch nicht. Also ich weiß nicht, ob er ihn bekommen hätte, aber er hätte es wenigstens versuchen müssen, auch wenn das Spiel quasi verloren ist. Und ich glaube, es war zumindest nicht utopisch, da vielleicht an den Ball noch zu kommen. Hm. Und er joggt da so ein bisschen hinterher. Also ich glaube, von euch hätte da jeder versucht, die Grätsche auszufahren. Ob es geklappt hätte oder nicht, ist eine andere Sache. Aber das ist auch so Bezeichnung, was Kai eben sagte, wenn er immer von den Kleinigkeiten spricht. Er hat ja relativ vieles dann auch im Nachhinein so ein bisschen schön geredet. Also er hat gesagt, das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen.
Du bist jetzt bei Tuchel wieder.
Bei Tuchel, ja. Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen und es war kein so schlechtes Spiel, es war kein Ausreißer nach unten. Also natürlich will er sich öffentlich jetzt nicht zu sehr von seiner Mannschaft distanzieren, aber ist, glaube ich, auch das falsche Zeichen. Aber jetzt sind wir, glaube ich,
dabei. Na, kein Problem. Ist denn, sagen wir mal, der Leistungsstand der einzelnen Bayern-Spieler, wer ist denn gerade richtig in Form für dich?
Ich glaube, dass man Manuel Neuer jetzt gestern keine Schuld geben kann bei den Gegentoren.
Wobei, der hat ja auch, wir haben zwei Szenen, also zweimal mit dem Fuß,
glaube,
nicht gerade so super souverän. Ja?
Ich glaube einfach offensiv, wenn du Musiala siehst, der in so einem Tief gerade drin ist, ein toller Spieler, keine Frage, aber die Leistung gerade nicht 100% abruft. Du hast einen Sané, der wieder so ein bisschen in das alte Muster fällt, mit der Körpersprache nicht so richtig unter Dampf steht. So richtig Die Form, du musst es ja auch im Kollektiv dann mal machen. Wenn du eben nicht diese Ergebnisse bringst, musst du auch als Bayern München im Kollektiv einfach zusammenhalten. Das, was Leverkusen schafft. Und das macht die Sache und die Problematik halt größer bei Bayern München zurzeit. Aber nochmal, also eigentlich ist so eine Situation gut für Bayern München. Ja, also auch mal Tacheles zu reden. Manuel Neuer hat sich geäußert, Thomas Müller hat sich geäußert. Mal richtig Tacheles, auch die Öffentlichkeit haut drauf. Daraufhin müssen die Spieler jetzt reagieren und diese Kritik auch persönlich nehmen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Bayern München vielleicht nochmal ein anderes Gesicht zeigt.
Ja. Wir machen eine kurze Unterbrechung an dem Punkt, sprechen gleich über Bayer 04 Leverkusen ein bisschen intensiver, vor allem über den Trainer, auch über die Frage, war ihm das eigentlich recht, dass er da in die Kurve sollte gestern, oder mag er das eigentlich gar nicht so sehr? Ich fand nämlich die Szene, als er seinen Staff dann noch nachruft, sehr, sehr bemerkenswert. Das alles und vieles mehr besprechen wir in der Runde hier heute mit Simon Rolfes. Kurzen Moment Geduld, dann sind wir gleich wieder zurück beim Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Stahlwerk Doppelpass. Am Sonntag nach dem doch sehr, sehr deutlichen Sieg von Bayer 04 Leverkusen gegen die Bayern. Der Geschäftsführer Sport von Bayer 04, Simon Rolfes, kann heute ganz entspannt hier sitzen. Pokal-Halbfinale, da ist Düsseldorf. Dann der Gegner hat man auch wieder ein Heimspiel. Und in der Bundesliga hat man 5 Punkte Vorsprung. In der Europa League läuft es. Also es kann das Triple werden. Wie kam es eigentlich dazu? Und was hat dieser Mann damit zu tun, dass Bayer so performt in dieser Saison? So schaut's aus.
Simon Rolfes und Bayer Leverkusen. Das passte schon früher wie Faust auf Auge.
Im Kopf eines jeden Spielers ist, ein Titel zu gewinnen, ist klar.
Klar, aber das musste er sich bei Leverkusen natürlich aus dem Kopf schlagen. Rolfes Titelausbeute, Vizemeister, Vizepokalsieger und mit Yogi Vize-Europameister. Damit wirst du zwangsläufig Ehrenspielführer von Vizekusen. So schaut's aus. Seit 2018 arbeitet Simon Rolfes im Management von Bayer Leverkusen, sozusagen als Lehrling von Rudi Völler.
Ich schätze sehr, dass sozusagen von der Erfahrung von Rudi zu profitieren.
Aber bitte nicht zu viel, denn Rudi hat zwar überall, wo er war, Titel gesammelt, nur nicht in Leverkusen. Und außerdem...
Die Geschichte mit Vizekusen fand ich schon immer für schwachsinnig.
So schaut's aus. Simon Rolfes war ein toller Spieler, der natürlich besonders gern Tore gegen Bayern München erzielt hat. Später hat er sich für eine Technologie namens Goal Control interessiert, mit der man glasklar feststellen konnte, ob ein Ball im Tor ist oder nicht. Kein Wunder, denn bei Stefan Kieslings Phantomtor war er nämlich als jubelnder Augenzeuge damals nicht wirklich im Bilde. So schaut's aus. Wegen einiger Top-Transfers gilt Simon Rolfes inzwischen als Top-Manager der Liga. Er hat zuerst Xavi Alonso verpflichtet, dann Grimaldo, den laut Uli Hoeneß vorher angeblich niemand kannte, und mit Granit Xhaka sozusagen den Effenberg des 21. Jahrhunderts. Und so hat Leverkusen jetzt dank Rolfes möglicherweise mehr Mir San Mir im Kader als Bayern München. So schaut's aus. Der ausgewiesene Fußballfachmann Rolfes beweist bei seinem letzten Doppelpassbesuch, dass er als Musikexperte durchaus Defizite hat.
Lied erkannt? Gerade?
Das Lied, nee, ich bin da aber auch nicht wirklich gut.
Ja, weil das ist Rocking All Over the World gewesen. Das wird ja in der Bayer Arena gespielt, wenn Bayer Leverkusen Tore schießt. Deswegen haben wir es extra ausgesucht.
Macht ja nix. Und inzwischen wurde dieses völlig unbekannte Lied in der Bayer Arena abgeschafft. So schaut's aus. Simon Rolfes hat trotzdem Grund zum Lachen. Denn der Fußballgott ist dieses Jahr wohl Leverkusener. Und so könnte aus Vize Rolfes tatsächlich bald Meister Simon werden. So schaut's aus.
Und jetzt die Quizfrage, Simon. Was haben wir heute für eine Musik gespielt, als du hier reingekommen bist?
Was? Ich bin genauso ahnungslos wie beim letzten Mal, wo ich da reingekommen bin, nämlich gefragt hast. Ich weiß es nicht. Ich habe mich natürlich darauf konzentriert, hier unfallfrei zu dir zu kommen, aber auf die Musik habe ich nicht geachtet.
Könnt ihr es nochmal anspielen? Kriegt ihr das hin? Okay. Klingelt es jetzt?
Hey. Das hat er die Saison eigentlich schon einige Male gehört.
Also, das ist die neue Torhymne bei euch.
Ja, aber die geht ein bisschen anders. All around the world. Aber da ist ja auch ein bisschen, da machen die Zuschauer ein bisschen mehr mit als hier. Ja, von daher, das habe ich dann, erkenne ich dann besser.
Okay, also, wenn du das nächste Mal kommst.
Ja, dann fragst du mich wahrscheinlich wieder.
Genau, ja. Weißt du Bescheid. Trotzdem, um ein bisschen ernsthafter zu werden, wie ist das geglückt, dass aus Bayer, als du das letzte Mal da warst, da wart ihr, glaube ich, weit unten in der Tabelle, als Alonso übernommen hat, wart ihr 17. Da war noch Schalke vor euch. Die sind jetzt irgendwo in der Niederung der zweiten Liga. Wie ist das geglückt, so eine Erfolgsmentalität reinzukriegen in die Truppe?
Ich glaube schon, dass es ein bisschen länger zurückliegt, erstmal die Qualität von Spielern, weil natürlich Mentalität ist nachher auch ein Punkt, der wichtig ist, aber du brauchst natürlich auch Qualität von Spielern. Und ich glaube, dass, sagen wir, der Ursprung der Mannschaft schon in dem Verkauf von Kai Havertz und im Nutzen natürlich der Einnahmen von Kai mit der Verpflichtung von Palacios, Tapsoba, Florian Wirtz, noch andere Spieler. Da haben wir sehr viele junge Spieler mit sehr großem Potenzial verpflichtet. Und die natürlich über die Jahre gewachsen sind. Und ich glaube, was wir einfach in diesem Sommer geschafft haben, die Qualität der Spieler, die wir haben, ja, was mit Sicherheit schon auch ein Großteil der Mannschaft ja ausgemacht hat, zu ergänzen mit Spielern, die gefehlt haben. Und mit Erfahrung, die auf dem Platz steht, Erfahrung, die Qualität hat. Wir hatten letztes Jahr auch Erfahrung, aber die hat nicht gespielt. Am Ende haben uns im letzten Jahr aus der Krise sozusagen die jungen Spieler, eher wie Frimpong oder Diaby, rausgeführt und in diesem Jahr haben wir Spieler, die absolute Leader-Typen sind und sagen wir mal, Grimaldo auch, ist jetzt keine Position in der zentralen Achse, aber ein absoluter Top-Profi, der durch sein Verhalten, wie er sich aufs Training vorbereitet, wie er in Spiele geht, auch mit dem Selbstvertrauen, wie er agiert, wenn du solche Freischüsse schießt. Da ein Element in die Mannschaft bringen, was mit Sicherheit im letzten Jahr noch nicht so war.
Wie wichtig sind strukturelle Dinge, die ihr im Verein gemacht habt? Also Rudi Völler war ja so die große Figur, der viel, viel Platz auch öffentlich eingenommen hat mit Fernando Caro, mit dir, mit all diesen Dingen, die man gemacht hat, um, sagen wir mal, diesen Schatten von Rudi auch irgendwie oder die Fußstapfen auch auszufüllen. Wie wichtig ist das, wie ihr euch da aufgestellt habt?
Sehr wichtig, ich glaube, das ist immer, das wird natürlich häufig von der Öffentlichkeit nicht beleuchtet, weil die Profimannschaft sozusagen bewertet wird, aber ich glaube, das ist immer ein Spiegelbild, auch wie man intern aufgestellt ist, ist auch eine Profimannschaft. Und was ich bei Rudi sehr geschätzt habe, dass er mir viele Freiheiten gegeben hat, die Organisation auch so aufzustellen, wie ich glaube, dass wir in Zukunft aufgestellt sein müssen, ob im Scouting oder Nachwuchs, aber er immer auch ein Ratgeber war, wenn ich irgendeine Frage hatte zu einzelnen Sachen, und da haben wir darüber diskutiert. Und deswegen ist die Entwicklung seit 2018, bin ich Sportdirektor geworden, Fernando Caro 2018 Geschäftsführer geworden, und da haben wir viele Prozesse aufgestellt, von denen wir heute profitieren.
Ist Rudi heutzutage noch ein Ratgeber oder nur noch gern gesehener Gast auf der Tribüne?
Nein, es ist weiterhin ein Ratgeber. Trotzdem, das weiß er auch, dass ich meine Vorstellung habe. Da bin ich dann auf
Westfalen manchmal.
Ach, kontrovers,
aber über Fußball diskutieren. Sind die dickköpfig?
Ja, manchmal eine gewisse Sturheit kann man denen auch nachsagen, aber wird nachgesagt. Ja. Nein, aber Rudi ist ja auch häufig in der Bayer Arena, hat noch ein Büro, wir essen zusammen Mittag und dann diskutieren wir natürlich über Fußball. Das ist keine Frage, und tauscht sich über alle möglichen Sachen aus, über Bayern 04, aber auch über andere sozusagen sportliche Sachen. Und deswegen, ich finde, das Selbstvertrauen sollte ja auch jeder haben, zu sagen, okay, ich finde meinen eigenen Weg, aber ich profitiere auch oder nutze das Wissen oder Erfahrung von Älteren. Und deswegen heißt es ja nicht, dass man es genau so macht, aber man kann vielleicht seinen Weg noch ein bisschen besser justieren.
Du hast ja gerade schon ein bisschen über die Neuzugänge, die dann gepasst haben, in diesem Jahr gesprochen. Ruth kann uns da nochmal ein Update geben und ein bisschen zusammenfassen, welche Personen da dazu kamen bei Bayer 04 Leverkusen.
Das mache ich sehr gerne. Simon Rolfes hat ja gerade schon die Führungsspieler und Führungstypen angesprochen. Und wir schauen mal auf das Tableau, das die Neuzugänge des Sommers und dann auch die zwei aus dem Winter nochmal abbildet. Wir sehen eben Granit Xhaka, der ja definitiv ein Führungsspieler ist, der von Arsenal zurück in die Bundesliga geholt wurde. Nebenbei auch schon die Trainer-A-Lizenz der UEFA ausübt. Also er wird selbst auch Trainer werden, wenn er das mal anstrebt in der Zukunft. Dann haben wir Jonas Hofmann von Gladbach. Wir haben Josip Stanisic, der von den Bayern ausgeliehen ist und ja auch getroffen hat. Victor Boniface, bis vor seiner Verletzung eher der Mann für die Tore, absolut überragend. Und Alejandro Grimaldo ablösefrei von Benfica geholt. Und dann kamen jetzt im Winter noch Borja Iglesias und Nathan Teller mit dazu. Das ist schon erstaunlich. Und dann kommt da eben aus München, es ist schon kurz angeklungen von Uli Hoeneß, ein Kommentar wie folgt. Der sagt, sie haben aber auch ein bisschen Glück gehabt mit ihren Transfers. Den Boniface haben alle anderen nicht gesehen und den Grimaldo, den kannte davor auch kein Mensch. Na, bin ich mir nicht ganz so sicher, denn Boniface, der war Torschützenkönig in der Europa League, hat auch gegen Leverkusen da gespielt in der vergangenen Saison und Grimaldo, der hat Champions League gespielt mit Benfica. Also man konnte die schon auf dem Zettel haben, aber anscheinend war Bayer Leverkusen da handlungsschneller oder Simon, habt ihr euch wirklich allein um die beiden gekümmert und interessiert?
Gab es um die Spieler keine Konkurrenz? Leider war es nicht so, dass es gar keine Konkurrenz gab, dass keiner sich drum gekümmert hat. Aber wir waren bei Grimaldo vor allem, da war uns früh klar, dass wir auf der Linksverteidigerposition was machen wollen. Und in diesem Sommer bei ihm die Chance haben, dadurch, dass er eben ablösefrei war, der Vertrag auslief. Wir hatten den schon länger offen. Ich glaube, das erste Mal war ich 2019 im Januar oder sowas, habe in Lissabon mir den Spieler angeguckt, aber es gab nie die Konstellation, dass es gepasst hat. Und wir hatten immer ihn auf dem Zettel, dass er ein Spieler ist, der zu unserer Spielweise gut passen könnte. Und jetzt, das ist dann natürlich schon so, ein bisschen Glück braucht man auch. Ich glaube, es war kein Zufall, Glück ist nicht Zufall, aber oh, man braucht dann, oh, doch, muss ich wieder
oh,
bezahlen.
Ja, aber
oh yeah, yeah. Aber man braucht dann natürlich trotzdem solche Situationen, die einem dann auch so einen Transfer ermöglichen.
Boniface hat gegen euch gespielt, auch gut gespielt, ja, bei Saint-Gilloise. Da hat man also im direkten Duell gesehen, was der kann. Aber dass es dann so aufgeht, dass dann alles so passt, kann man ja auch nicht planen.
Nein, das kann man nicht planen, weil man ja auch nie weiß. Das eine ist ja die Bewertung, sag ich mal, wie ist ein Spieler technisch, taktisch, physisch, passt es grundsätzlich zum Spielsystem von uns, könnte das passen. Manchmal holt man ihn ja auch ein bisschen aus einer anderen Spielweise raus und denkt, okay, passt es in unser Puzzle? Was aber dazu kommt, ist ja auch noch der Mensch. Fühlt er sich in der Mannschaft wohl? Wechselt vielleicht aus einem anderen Land, manchmal einer anderen Kultur. Wir haben Spieler aus Südamerika. Der fehlte leider Arthur in der Aufstellung, der leider ein bisschen Verletzungspech hat, der ein absoluter Topspieler wird, bin ich ganz fest von überzeugt. Und diese Sachen kannst du nicht planen, aber du kannst versuchen, und da betreiben wir auch einen extrem hohen Aufwand, auch was du vorhin sagtest bezüglich Organisation, Prozesse, Strukturen, dass die Spieler sich schnell integrieren und dass sie das Gefühl haben, schnell ja ein familiäres Umfeld zu haben, wo sie sich wohlfühlen, aber gleichzeitig aber auch, wo sie wissen, dass viel gefordert wird in jedem Training. Und das Gefühl, dass es passen könnte, das hatten wir schon in der Vorbereitung. Da haben wir in Marseille ein Spiel gehabt vor 60.000, das war wie Europapokal, ein Freundschaftsspiel. Und da ist was Besonderes entstanden, das muss man sagen. Da haben wir gesagt, okay, das war wie Europapokal und die Mannschaft in der Lage, fußballerisch auf hohem Niveau zu spielen, aber auch mit dem gewissen Etwas.
Wie läuft das ab bei diesen Spielern, die man verpflichtet bei Transfers? Gibt es da auch Spieler dabei, die klare Trainertransfers sind, wo Xavi sagt, wir erinnern uns hier an Guardiola, der gesagt hat, den oder niemand so ungefähr. Wie ist das bei euch? Oder gibt es auch Transfers, wo sich der Verein, in dem Fall dann der Geschäftsführer Sport, durchsetzt? Wie funktioniert die Arbeit, also, die Abstimmungsarbeit?
Ja, also vom Grundsatz her, das war bei Bayer Leverkusen schon immer so, dass der Verein verpflichtet die Spieler für eine Ausrichtung, für eine Spielphilosophie, für einen Spielstil, wo wir glauben, dass der zu Bayer Leverkusen passt und der erfolgreich ist. Und dementsprechend scouten wir Spieler. Und dann ist natürlich klar, im Alltag tausche ich mich mit Xabi viel über die Mannschaft aus, über vielleicht welche Positionen haben Priorität. Dann gibt es natürlich auch die wirtschaftliche, sag ich mal, Betrachtung mit
Fernando. Ist er denn auch ein Faktor für Spieler, sich für Bayer Leverkusen zu entscheiden?
Ja, natürlich ist er auch ein Faktor, wie der Trainer natürlich ist. Also gerade bei erfahrenen.
Naja, er ist ja ein besonderer Typ. Ja,
ja, ja, natürlich. Und jeder Trainer ist wichtig für einen Transfer. Und natürlich hat Xabi durch seine Spielerhistorie auch Überzeugungskraft, die wir versuchen, da mitzunutzen. Und am Ende ist die Entscheidung, fällt mit Werner Wenning, dem Gesellschafter, Ausschussvorsitzenden, Fernando Caro, mit mir als Geschäftsführer und Xabi zusammen. Und das sind alle Spieler, die wir geholt haben, sind alle Spieler von uns allen. Und wir diskutieren drüber. Am Ende die Verantwortung hat der Verein, die habe ich bei Spielertransfers, der Xabi bei der Aufstellung. Aber wir sprechen miteinander und diskutieren und wir sind bei allen Sachen immer zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen.
Wie stressig, wie aufreibend ist eigentlich dein persönlicher Job? Wie viel Zeit hast du für deine vier Frauen zu Hause zum Beispiel, drei Töchter? Wie viel bleibt eigentlich für das normale Leben?
Ja, also es ist natürlich kein 9-to-5-Job, ohne Frage, außer würde ich sagen, sondern länger, aber auch natürlich eigentlich das ganze Jahr. Weihnachten ist häufig so eine Woche, die ist fantastisch, da ist einfach Ruhe. Da lässt jeder jeden sozusagen auch ein bisschen in Ruhe. Aber ansonsten ist natürlich wichtig, dadurch, dass immer was ist, auch in der Sommerpause, wenn die Spieler in Urlaub gehen oder auch die Trainer, geht es ja weiter, dann sind Transfers. Also das ganze Jahr passiert ja was. Und deswegen ist es wichtig, dass man Zeitfenster sich schafft, aber gleichzeitig auch eine gutes Team um sich drum herum hat, die einem zuarbeitet.
Zeitfenster, wo das Handy aus ist? Oder wo
ist Handy? Ja, Handy ist eigentlich nie so richtig aus, aber zumindest Länderspielpausen sind dann schon die Wochen, die bei uns auch ruhiger sind. Und den Fehler habe ich am Anfang gemacht. Da habe ich dann in der Länderspielpause alle Termine gemacht, die ich in den englischen Wochen nicht gekriegt habe. Den Fehler mache ich nicht mehr, sondern in Länderspielpausen ist dann wirklich auch die erste Woche häufig, wo ich zu Hause bin, mit der Familie Zeit verbringen und
aber so
ab und zu mein Telefonat ist ja kein Problem, aber jetzt nicht, dass die Termine Wochen an
die 4-Tage-Woche wird es nicht geben für Geschäftsführersport.
nein. Nein, dafür liebe ich das ja auch viel zu sehr. Also es ist ja nicht so, dass ich mich danach sehne, möglichst viel frei zu haben, sondern man muss mit voller Passion dabei sein und bei dem, das ist... Wie gesagt, es ist kein Job, das ist Passion, meine Aufgabe. Und dementsprechend versuche ich immer wieder zu gucken, wo wir uns verbessern können, was wir machen können. Und das hört auch nicht auf, wenn ich zu Hause bin, häufig.
Dann ist es Stress, aber positiver Stress hoffentlich, hoffe ich für dich. Aber Stefan, wenn man das so hört und wenn man es auch sieht, vor allem dann das Ergebnis auf dem Feld, dann muss man schon sagen, dass da richtig gute Arbeit gemacht wird, offensichtlich bei Bayern 04, oder?
Ja, 100%. Also da sind ja auch dann die richtigen Leute an den richtigen Positionen. Und nicht nur Simon, auch mit dem Rudi, glaube ich, noch mal hinten dran, wo man sich immer einen Ratschlag holen kann, ist enorm wichtig, wird auch in Zukunft enorm wichtig sein. Sie haben da was Großes aufgebaut und jetzt gilt es natürlich, diese Mannschaft dann auch zusammenzuhalten für die nächsten 2-3 Jahre, um da vielleicht wirklich eine kleine Geschichte zu schreiben.
Und dieses Thema machen wir gleich noch, weil das ist natürlich hochinteressant. Der Trainer weckt Begehrlichkeiten, viele, viele Spieler wecken Begehrlichkeiten. Wie kann man sozusagen dieses Interesse, das internationale Interesse möglichst fernhalten und eben was aufbauen, was längerfristig oder mittelfristig hält? Das wollen wir mit Simon Rolfes noch besprechen, aber wir gucken nochmal auf den FC Bayern, weil auch da fragen wir uns natürlich, was müssen jetzt für Prozesse eingeleitet werden, was für Selbstreinigungskräfte vielleicht auch aus der Mannschaft braucht es, damit die Bayern wieder in die Spur kommen.
Das Netz war unschuldig, doch Schuldige an der Misere gibt es genug. Früher hat Bayern die großen Spiele gewonnen, die Zeiten sind vorbei.
Das war der Plan, das wollten wir so machen, das haben wir sehr, sehr gut trainiert und auf einem okay Niveau umgesetzt, aber der letzte Punch hat heute gefehlt.
Unter Tuchel ist Bayern offensichtlich nur noch Trainingsweltmeister. So sehen jedenfalls keine Sieger mehr aus. Und was für die Bosse wahrscheinlich noch viel schlimmer ist, vor diesen Bayern hat keiner mehr Angst. Zu den auffälligsten Bayern-Baustellen zählen ein Musiala, der seine Form nicht findet, ein Kane, an dem das Spiel vorbeiläuft, Ein Sané, dessen Körpersprache im Spiel völlig passiv wirkt und der sich erst aufregt, wenn die Sache bereits verloren ist. Und ein Trainer, der selbst desolate Auftritte schönredet.
Wir haben sehr, sehr offensiv verteidigt, wir haben fast Mann gegen Mann verteidigt. Wir haben uns sehr, sehr hoch unter Druck gesetzt, wir haben extrem viele Balleroberungen gehabt in der ersten Halbzeit. Wir haben, glaube ich, auch in den ersten 15 Minuten die Mehrzahl an Ballbesitz gehabt, komplett fast in ihrer Hälfte gespielt.
Doch an ihren Saisonzielen schlittern sie vorbei. Bayern ist raus im Pokal, die Meisterschaft ist akut gefährdet und die Dominanz früherer Jahre ist weg. Wir fragen, wer ist dafür eigentlich verantwortlich?
Stefan, wenn wir nochmal uns vergegenwärtigen, was Thomas Müller, was auch Manuel Neuer gesagt hat, dann könnte man ja auch zum Schluss kommen, eigentlich sind es die Spieler, es kapriziert sich viel auf Tuchel, also sind nicht die Spieler jetzt auch mal in der Verantwortung, in der Pflicht, auch selber was zu regeln?
Ja, so war es ja in der Vergangenheit bei Bayern München immer, dass wenn es mal eine schwierige Phase gab, dass dann ein Führungsspieler oder der Kapitän von Bayern München eben...
Es gab den Hobbykeller oder Partykeller von Klaus Augenthaler.
Klaus Augenthaler oder meine Wenigkeit oder Oliver Kahn, die dann mal die Jungs zusammengerufen haben ohne den Trainer und da mal Tacheles geredet haben. Und das ist enorm wichtig. Das ist auch, kann auch mal selbstreinigend sein. Und ich glaube, jetzt sind sie auch in so einer Phase angekommen, wo sie es machen müssen. Natürlich trägt ein Trainer auch immer mit die Verantwortung, logischerweise. Aber manchmal muss es auch aus der Mannschaft herauskommen, von innen herauskommen. Und das erwarte ich jetzt bei Bayern München. Und dann werden wir, glaube ich, am Mittwoch, wenn sie in Rom spielen gegen Lazio, wieder ein anderes Gesicht sehen. Weil solche Niederlagen, das kannst du ja nicht so wegwischen. Also da muss ja dann auch Tacheles geredet werden. Also mit Schönrednerei oder wenn ich höre im Interview die erste Viertelstunde, haben wir die Kontrolle gehabt. Also ich habe das Spiel eher so gesehen, dass ihr hättet eigentlich zur Halbzeit 2-0 führen müssen, anstatt 1-0. So war meine Wahrnehmung des Spiels. Und wenn du hinten raus 3-0 verlierst, dann musst du nicht über 15 oder 10 gute Minuten reden. Das ist ja Quatsch.
Also ich denke, wir
können... Das ist nicht die Wahrheit. Und wenn ich sage Tacheles, dann ist das genau Tacheles. Dann redest du über die schlechten 80 und nicht über die guten 10.
Ich denke, wir können vieles, was wir... Ich denke, wir können vieles, was wir heute schon besprochen haben, quasi so in einem Satz zusammenfassen, dass zum Beispiel ein Spieler wie Granit Xhaka, das war der Spieler, der Bayer Leverkusen gefehlt hat und es ist der Spieler, der dem FC Bayern heute noch fehlt. Und ich glaube, aus heutiger Sicht war es für Bayer vielleicht ein kleines Glück, auch wenn das schwer zu sagen ist, dass ihr letztes Jahr diesen krassen Fehlstart hattet. Dadurch hat man wirklich genau gesehen, wo sind die Probleme in der Mannschaft. Man konnte relativ früh schon anfangen, sich auf die Suche zu machen, wie man diese Stellen beheben kann. Und ich glaube, die Bayern sind jetzt in so einer ähnlichen Situation, dass sie auch relativ genau sehen, woran hapert's, woran hängt's. Und die müssen jetzt genauso die Schlüsse ziehen und genauso dann an den richtigen Stellen nachbessern.
Aber wer?
Ja, aber Leverkusen hat ja wirklich eine perfekte Analyse betrieben. Ich meine, ich war da als Reporter, als Bayer 1-5 in Frankfurt verloren hat. War eines der ersten Spiele von Xabi Alonso. Ja, da ging das quasi los, die Reise. Du hattest letztes Jahr auch das Gefühl, dieses Halbfinale in der Europa League gegen Rom, das war ein brutaler Tiefschlag, dass du da ausgeschieden bist. Und du hast, das hat ja Ruth eben nochmal den Kader benannt, wer neu gekommen ist, du hast ungefähr 80 Millionen investiert, musst aber die Diaby-Einnahmen ja gegenrechnen. Das heißt, Bayer hat ungefähr 20 Millionen investiert quasi in diese neue Mannschaft und exakt die richtigen Stellschrauben bewegt. Also Xhaka überragend, Grimaldo überragend, auch Hofmann für 10 Millionen, das hat bisher super funktioniert. Also wichtig ist ja bei den Bayern, dass man jetzt die richtigen Schlüsse zieht, weil man war 11-mal in Folge deutscher Meister. Man hat ja alle Voraussetzungen, nur am Ende hat sich Bayern entschieden, für einen Spieler mehr zu zahlen als Bayer für ein ganzes Portfolio. So, und jetzt müssen die Münchner halt ganz schnell dahin kommen, dass sie entscheiden, wie sieht denn unser Kader der Zukunft aus? Also, was sind die Spieler oder wer sind die Spieler, die diesen Umbruch mitgestalten und was müssen wir neu dazu holen?
Ja, und wie grundlegend wird dieser Umbruch sein, oder?
Ich glaube, der muss groß sein, weil du hast natürlich jetzt auch viele dabei, die haben jetzt ein gewisses Alter und irgendwann wird es diese Ablösung geben, auch im Tor. So, und das gilt es eben jetzt zu analysieren und es ist eben auch eine Chance, daraus was Neues entstehen zu lassen. Und das hat Leverkusen, finde ich, wirklich herausragend hinbekommen. So, und die Bayern... Also ich glaube, du musst jetzt ehrlich mit dir sein. Wenn du sagst, du hast gestern unglücklich verloren, das Spiel war kein 3-0. Ich finde, das trifft es nicht. Ja. Du warst wirklich unterlegen und du musst jetzt daraus auch die richtigen Schlüsse ziehen. Du musst wirklich umdenken. Das wird eine Saison, wo du vielleicht das erste Mal seit über 10 Jahren keinen Titel holst. aber du musst im Sommer den Kader radikal verändern und eine ganz neue Idee reinbringen.
Ich glaube, es geht nicht nur um den Kader bei Bayern München. Also wenn du dir anschaust, im letzten Jahr wurde Julian Nagelsmann entlassen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Die beiden wurden auch entlassen. Jetzt arbeitet Thomas Tuchel unter einer komplett neuen Führung. Du hast Christoph Freund als Sportdirektor und sehr wahrscheinlich kommt jetzt Max Eberl als Sportvorstand. Das heißt, da ist ein neuer Sportdirektor, da kommt ein neuer Sportvorstand, da ist aber ein Trainer, der von anderen Bossen geholt wurde. Und da beginnt ja dann irgendwo eine Struktur, da beginnt ja eine Hierarchie. Du kannst jetzt nicht in der Mannschaft sagen, wir müssen den holen, dann passt das schon alles wieder, sondern der Verein Bayern München muss sich grundsätzlich für die Zukunft komplett neu aufstellen. Und da wird es, glaube ich, sehr interessant sein, was kann Max Eberl mitbringen in den Verein? Welche Macht hat er auch direkt von Anfang an? Was kann er mitbestimmen? Mhm. Und dann, und da können wir lange drum herum reden, stellt sich irgendwann die Frage, Thomas Tuchel und der FC Bayern, passt das zusammen? Und ich habe aktuell den Eindruck, Stefan, korrigier mich gerne, ich glaube, es passt nicht zusammen. Danke für die Zustimmung.
Ja, ja. 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 Nein, nein, nein.
Denk mal drüber nach, Stefan.
Nein, 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 ganz kurz, weil okay. Ich kann das so jetzt nicht. Also die Spieler stehen auch schon in der Verantwortung. Also nicht immer alles auf den Trainer schieben. Du hast ja gerade diesen Umbruch auch erklärt, den habe ich letzte Woche auch erklärt.
Darf ich den her?
Hasan weg, Olli weg. Dann gehst du mit dem dünnen Kader in die neue Saison. Also das hat das Arbeiten für Thomas Tuchel auch nicht einfach gemacht. Das muss man mal sagen. Ich glaube, dass die Spitze, die Führung des Vereins, sich auch hinterfragen muss, die Dinge geordnet oder geordnet in die Zukunft zu gehen. Nicht nur im Team, sondern auch um das Team herum. Das ist ganz wichtig.
Ich glaube, dass Thomas Tuchel auch ein toller Trainer ist. Ich glaube nur, dass es in der jetzigen Konstellation beim FC Bayern einfach nicht passt. Für beide Seiten nicht.
Übrigens, wenn die Musik anfängt zu spielen, dann machen wir meistens eine Pause. Deswegen, also für die Zukunft so. Könnt ihr euch schon mal ein bisschen...
Wir haben hier fast so eine Musiksendung.
Ja, wir wollen gleich nochmal zur Sebener Straße schalten. Die Stimmung, Stefan Kumberger wird uns erzählen, wie angezählt Thomas Tuchel wirklich ist. Oder ist er überhaupt gar nicht angezählt? Also das ist natürlich ein Thema, was uns verfolgen wird. Wir wollen auch über die Fanproteste sprechen. Bin auch sehr gespannt, was Simon Rolfes uns dazu sagt. Das ist ja immer krasser geworden. Die Aktionen verschärfen sich. Die Kritik wird immer deutlicher. Spiele stehen kurz vor Absagen. Und dann gibt es dann teilweise auch geschmacklose Plakate mit Fadenkreuzen. Aber irgendwie muss man ja wieder zusammenkommen. Wir werden gleich mit einem Fanvertreter sprechen und hoffen, dass wir irgendwo so einen Weg einläuten, wo man wieder zur Verständigung findet. Weil ehrlicherweise, ich finde zumindest, so macht es gerade wenig Spaß. Gleich mehr hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Heute unter anderem mit Simon Rolfes. Und ich habe Ihnen gesagt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wollen noch mal zur Sebener Straße schalten und noch mal den Reporter Stefan Kumberger mit reinholen. Stefan, welche Wichtigkeit, glaubst du, hat dieses Spiel, dieses Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Lazio?
Ein bisschen die Scharte wieder auswetzen, die man sich da eingefangen hat in Leverkusen. Aber grundsätzlich ist natürlich ein gewisser Teil der Saison schon ein bisschen im Eimer, muss man sagen. Im DFB-Pokal ist man raus. In der Meisterschaft sind es jetzt 5 Punkte. Die Champions League kann da trösten. Aber dann muss natürlich schon eine richtig gute Leistung her und dann muss man mindestens bis ins Halbfinale kommen. Ansonsten ist die Saison wirklich nicht Bayern-like, wie man sagen würde.
Was würde eine titellose Saison auch für Thomas Tuchel bedeuten? Kann er das überstehen?
Also in einer titellosen Saison wird beim FC Bayern, so wie ich ihn kennengelernt habe, immer jeder hinterfragt und jeder Stein wird umgedreht und dazu gehört auch der Trainer. Das ist ganz selbstverständlich, das ist so an der Säbener Straße. Aber es werden natürlich auch die Verantwortlichen sich selbst hinterfragen, welche Fehler haben wir vielleicht auf dem Transfermarkt gemacht, welche Spieler haben wir da geholt, haben wir wirklich die Charaktere in der Mannschaft, die uns so ein Spiel in Leverkusen oder lass es bei Manchester City oder bei Real Madrid sein, ein Spiel mal drehen können, wenn wir uns die gestrige Aufstellung mal ansehen. Mit Boué, mit Masraoui, mit Kim, Dier und auch Upamecano. Da müssen sich die Bayern schon fragen, sind das die Spieler, die uns in Zukunft solche Spiele dann eben gewinnen können. Ein Thomas Müller hat nicht gespielt, ein Joshua Kimmich hat nicht gespielt. Also grundsätzlich wird nach einer titellosen Saison, und das haben wir ja alle schon mal erlebt, die zumindest älteren, im Jahr 2012, da wird jeder Stein umgedreht und alles wird hinterfragt. Trainer, verantwortliche Spieler.
So, und bevor uns jetzt die Tonleitung irgendwie noch ganz abschmiert, sage ich danke dir, Stefan. Grüße an die Säbener. Und jetzt hat die Ruth ein paar Beobachtungen hier angestellt im Publikum. Klär mich auf, mehr weiß ich nämlich nicht.
Nein, wir haben ja hier auch sehr engagierte Fans im Publikum. Und wenn wir schon bei den Bayern sind, dann wollen wir doch direkt mal nachfragen. Denn ich habe hier hinter dir, Effe, einen Fan ausgemacht, der auf jeden Fall mit Herzblut dabei ist in der Sendung. Wie ist denn dein Name?
Lorenz.
Hallo Lorenz. Dann wollen wir mit dir doch gerne mal besprechen. Wie stehst du zu Thomas Tuchel? Sagst du, der ist der richtige Trainer für eure Mannschaft?
Also ich sage, der ist nicht der richtige Trainer für den FC Bayern. Der macht ja so viele Fehler, auch bei der Aufstellung. Das war nicht das erste Mal, jetzt, dass er sich da total verzockt hat mit der Aufstellung, mit einer Dreierkette. Bayern hat immer schon die Viererkette gespielt und das hat gepasst. Und eine Dreierkette dann mit einem Dyer, mit einem Boye, die wo also erst gekommen sind, die wo überhaupt nicht eingespielt sind. Also ein Kim kommt erst zurück vor Asien. Also das ist in so einem Spiel, dann einen Müller in so einem Spiel nicht aufzustellen, ist ja, also verstehe ich nicht.
Also er ist nicht der richtige Trainer, sagst du. Wer wäre denn ein besserer Trainer?
Ein besserer Trainer. Also wenn das stimmt, dass der Klopp sagt, er braucht eine Pause, wärst du eigentlich für mich der Klopp. Also das ist, ja.
Das gibt hier schon mal Zwischenapplaus. Ne? Wie glaubst du denn jetzt, wird das Rennen um die Meisterschaft aussehen? Bist du noch optimistisch, positiv gestimmt, dass ihr das einholt?
Nein, das schaffen sie nicht mehr, weil auch die Mannschaft, das sieht man doch, die wollen doch, also die haben keine Lust, die sind lustlos. Da ist keine Harmonie in dieser Mannschaft, nichts. Einer für einen, einer für alle, alle für einen gibt es da nicht. Alle für einen gibt es nicht. Es wird auch nicht vermittelt. Und ja, wie gesagt, und da verärgert er auch die Spieler, solche. Wie er vorher schon auch immer angeprangert hat, er braucht andere Spieler. Und damit hat er einen Kimmich zum Beispiel, ja, der hat er gar nicht mehr gewusst, ja, bin ich überhaupt gut genug noch oder was? Der hat die Spieler schlecht gemacht, schlecht geredet.
Also ich merke, da ist einiges aus deiner...
Da ist eine Disharmonie drin in dieser Mannschaft.
Einiges im Argen.
Auch mit Tuchel, das ist so, das muss er sich so angreifen.
So, Lorenz, vielen Dank für die Meinung bei uns, live im Doppelpass. Und das gehen wir mal zurück in die Runde.
Dankeschön, immer wieder interessant, die Meinung von Zuschauern, von Fans zu hören. Und wenn wir bei den Fans sind, dann sind wir natürlich schnell bei der aktiven Fanszene, bei den Ultras, die momentan eine große Protestwelle ausgelöst haben, protestieren, Spiele stehen kurz vor dem Abbruch. Und wir wollen darüber sprechen, wie kann es eigentlich weitergehen? Das, nachdem wir uns angeschaut haben, den vorläufigen Höhepunkt dieser Protestwelle von diesem Wochenende.
Wenn Tennisbälle fliegen, ruht der Fußball. Wahlweise verhindern auch Schokotaler die Spielfortsetzung. Scheiß DFL, nichts Neues. Aber so haben die Fanproteste in den deutschen Bundesligen eine neue Dimension erreicht. Sie richten sich allgemein gegen die verkommene Fußballbranche und ihr Kommerzstreben und ganz speziell gegen den Investorendeal, den die DFL vor kurzem auf den Weg gebracht hat. Die Proteste dagegen kosten Nerven und Zeit. Mal gut 10 Minuten wie am Freitagabend in Dortmund oder so wie gestern in Mönchengladbach. Fanproteste sind ganz klar legitim, auch wenn sie von Einzelnen oder Minderheiten kommen und sind in dieser Form natürlich wesentlich wirkungsvoller als simple Sprechchöre. Dabei lassen sich die Protestierer so manches einfallen, aber sie überschreiten auch Grenzen. Etwa beim Zweitligaspiel zwischen dem HSV und Hannover, als in der Kurve der 96er einige geschmacklose Banner präsentiert wurden. Eins davon zeigte Martin Kind im Fadenkreuz. Der Investor und ehemalige Vereinspräsident hat mutmaßlich gegen die Empfehlung des Muttervereins für den Deal gestimmt und damit eventuell die entscheidende Ja-Stimme beigesteuert. Aber das rechtfertigt keinesfalls einen indirekten Tötungsaufruf. Hier geht es sogenannten Fußballfans offenbar um reine Provokation bis hin zum Spielabbruch, der zwischenzeitlich auch im Raum stand. Und erst nach über einer halben Stunde konnte, nach Entfernung der Banner, weitergespielt werden. Gleiches Szenario bei den Eisernen in Berlin. Über eine halbe Stunde Verspätung, Spielabbruch, durchaus möglich. Und das droht auch in den kommenden Wochen, denn die Proteste sollen weitergehen, zumindest so lange, bis die Abstimmung transparent wiederholt wird. Was auch Union-Präsident Zingler und Funktionäre anderer Vereine befürworten. Und vielleicht wäre der Spuk ja dann vorbei, denn eins ist ja wohl klar. So kann und darf es nicht weitergehen.
Simon, was ist deine Haltung zu diesen Protesten gegen den Einstieg eines Investors bei der DFL?
Ja, die Frage ist ja, ob es sozusagen, ob wir, das eine ist sozusagen die Form des Protestes, dass man gegen Sachen protestiert, das ist freie Meinungsäußerung und das sollten wir in Deutschland auch tunlichst beibehalten, dass wir das akzeptieren und darüber vielleicht auch diskutieren. Spiele zu unterbrechen ist für mich trotzdem eine Grenze, die sehr überschreiten. Und was mein Problem ist, so ein bisschen, dass die innerliche Diskussion, zum einen, was bei der DFL gemacht wird vielleicht, wo Kritikpunkte sind, aber wenn man dann sieht, wie Vereine aufgestellt sind oder was Vereine ja auch für die Geschäftsentwicklung in den letzten 10, 20 Jahren gemacht haben, dass da doch selten Proteste von den eigenen Fans gegen ihren eigenen Verein kommen, weil strategische Vermarktungspartnerschaften ist gang und gäbe in der Bundesliga bei den einzelnen Clubs. Borussia Dortmund ist an der Börse notiert, ist zu 95% sozusagen Anteile in Investorenhand sozusagen oder in Streubesitz von kleinen Aktionären. Ich glaube, der Signal Iduna Park wäre nicht 80.000 Zuschauer groß, wenn es keine Investoren gegeben hätte. Dann wäre es immer noch ein Westfalenstadion mit 40.000 und 40.000 BVB-Fans müssen zu Hause bleiben. Wir sind seit 120 Jahren ein Club, der vom Investor unterstützt wurde. Die Allianz Arena will nicht ohne Investoren stehen. Also das sind ja alles Punkte, die, glaube ich, für eine Geschäftsentwicklung, aber auch nicht negativ für die Fans war, sondern für den Fußball und die Stadien attraktiver gemacht haben. Und mir fehlt das total, dass es vielleicht mal in eine innerliche Debatte geht, aber auch ein bisschen die Doppelmoral, nein zu Investoren in der DFL, aber in den einzelnen Clubs ist es gang und gäbe, auch in Deutschland. Und es wird, glaube ich, trotzdem fanfreundlich oder der Fan wird mitgenommen, auch in der Bundesliga. Es hat keine Züge wie vielleicht mancher englische Club in der Premier League. Und deswegen kommt mir die innerliche Debatte bei den Sachen zu kurz. Mhm. Und auch ein anderer Punkt bezüglich der Abstimmung. Ja, ich hätte vielleicht bei der Bundeskanzlerwahl auch gerne manchmal ein anderes Ergebnis von der einen oder anderen Partei, aber wir wählen ja nicht so lange, bis sozusagen das für jeden passt. Ja, es ist ein demokratischer Prozess der Abstimmung gewesen.
Ja, er ist nicht nachvollziehbar oder öffentlich zumindest.
Ja? Er ist nicht öffentlich. Gut, es gab eine Abstimmung sozusagen, ob es geheim oder öffentlich ist. Aber jeder einzelne Verein oder über die Mitglieder, ja, durch die 50+1 Regelung, kann bei allen Vereinen oder bei fast allen wählen die Mitglieder ja ihren Abgesandten, der dann in der DFL auch abstimmt.
Ja.
Und sag mal, diese Form auch, ist auch eine Form von Demokratie und Anerkennung von Prozessen der Demokratie, sollten auch Fans wahrnehmen. Wobei eine Sache mir noch wichtig ist, dann höre ich auf. Es sind ja nicht alle Fans. Also auch gestern bei uns, nachdem das dritte Mal dann hier irgendwelche Süßigkeiten geschmissen wurden oder sonstige Sachen, gab es auch viele Fans, die gepfiffen haben, die es nicht verstehen können, dass das unterbrochen wird. Das ist ja nicht einfach Pauschalisierung von allen Fans.
Ganz kurz, Kai, bevor du dich jetzt noch einmischst, ich möchte die Runde erweitern, weil wir die Perspektive gerne der Fans auch hören wollen. Es gibt einen Fanvereinigung, heißt Unsere Kurve. Da sind viele auch Anhänger von Bayer Leverkusen unter anderem organisiert. Und uns ist jetzt zugeschaltet Jost Peter, der für diese Vereinigung Unsere Kurve spricht und uns vielleicht ein bisschen mehr erklären kann über die Anliegen der Fans. Erstmal Grüße aus München. Vielleicht zum Verständnis, gegen was genau richtet sich dieser Fanprotest?
Das ist relativ einfach erklärt. Von unserer Kurve aus, wir sind ein Fan-Dachverband der Fanorganisation in den Vereinen. Gut, was Simon Rolfes gerade gesagt hat, da kommen wir bestimmt nochmal zum Thema. Es geht vor allen Dingen darum, dass die Entscheidung über einen Investor nicht kommuniziert wurde, eben nicht mit Mitgliedern abgestimmt wurde. Dort, wo es zufällig, weil gerade eine Jahreshauptversammlung stattfand, passierte, wurde dieses Projekt abgelehnt. Und darüber hinaus ist es eben so, dass mit der geheimen Abstimmung zumindest vermutbar ist, und dafür gibt es sehr große Argumente, dass die 50+1-Regel gerade dort gebrochen wurde. Darüber hinaus geht es natürlich darum, wozu soll der Investor da sein? Wir diskutieren gerne inhaltlich, das ist eine super Sache. Wie können die Projekte finanziert werden? Muss das ein Investor sein? Und dann natürlich der Investor selber, Sportwetten, Beteiligung, Saudi-Arabien-Geld etc. Also es gibt so viele Fragen, die wir gerne inhaltlich diskutieren würden.
Nur damit wir dich auch verorten können, wenn du ins Stadion gehst, hast du Tennisbälle dabei?
Ja. Nein, ich habe keine Tennisbälle dabei, ich bin kein Ultra. Ich finde es aber auch im Moment nicht so entscheidend, ob ich jetzt ein Ultra bin oder nicht, denn unsere Kurve, wie gesagt, wir sind ein Zusammenschluss von Fanabteilungen, wir haben ausschließlich Vereinsmitglieder, wir vertreten ca. 300.000 Vereinsmitglieder bundesweit. Wir haben also einen anderen Zugang dazu. Wir sind genau die, die mit den Verbänden reden, wir sind die, die in den Vereinen an den Dialogen teilnehmen, was die Ultras übrigens in den Vereinen auch tun. Aber jetzt bei diesen Protesten geht es ja vor allen Dingen darum, dass vorher keine Gespräche stattgefunden haben, dass diese Gespräche gefordert werden, gerade auch von den Fans. Und ich denke, wenn es vernünftige, kompromissfähige Gespräche gibt und vernünftige Vorschläge zu Gesprächen, dann werden auch diese Proteste aufhören. Insofern die Frage, wie es weitergeht, liegt eindeutig im Feld der DFL.
Ja, aber was heißt das? Es muss nochmal neu abgestimmt werden, dann hören die Proteste auf?
Das ist im Moment unsere Forderung, weil man muss sich ein bisschen konzentrieren. Ne? Man kann ja nicht sagen, wir haben 6 Forderungen und 80 hinterher. Allerdings ist ja noch unklar, ob eine Neuabstimmung so möglich ist. Das Entscheidende ist, dass alles, was jetzt passiert, öffentlich stattfindet und dass vor allen Dingen die Unklarheit, wie Herr Kind abgestimmt hat und ob das überhaupt zur Mehrheit geführt hat, dass das endlich mal auf den Tisch kommt und nicht sich immer dahinter versteckt wird. Aber wir haben ja geheim abgestimmt.
Trotzdem noch mal eine Nachfrage, bevor wir hier die Runde auch mit reinnehmen. Jetzt gesetzt den Fall, es würde neu abgestimmt und es kommt das gleiche Ergebnis raus. Pro Investor. Sind die Proteste dann vorbei? Oder wird so lange protestiert, bis der Investor weg ist?
Wie das in den Fans in Deutschland, also in dem Ultrabündnis aufgenommen wird, weiß ich nicht. Bei unserer Kurve weiß ich, dass wir demokratische Entscheidungen respektieren.
Aber das ist ja eine demokratische Entscheidung gewesen. Und ganz kurz vorweg, auch wenn ich mich jetzt einmische.
Ja, bitte misch dich ein.
Ich kann die Proteste total nachvollziehen, weil du im Fußball Entwicklungen hast. Und ich glaube, dass da auch vieles vermischt wird. Bei der FIFA, wir haben den Videoschiri, wir haben jetzt diesen
Prozess.
Genau. Ich kann verstehen, dass man als Fan irgendwann ins Stadion geht und sagt, es reicht. Dieser Prozess, so wie er jetzt stattfindet, ist sehr sauber von der DFL aufgesetzt. Die Vereine hatten im ersten und im zweiten Prozess hatten sie die Möglichkeit, bei der ersten und zweiten Abstimmung zu sagen, wir wollen das öffentlich machen. Das hat keiner gemacht. Hannover 96 hat Martin Kind angewiesen, abzustimmen im Sinne von Hannover 96. Hannover 96 hat mit Martin Kind seit Ewigkeiten Streitereien. Am Freitag bei dem Spiel Hamburg gegen Hannover spielt Kühne gegen Kind. Also da kann man sagen, der Kind ist schon lange in den Brunnen gefallen. Und wenn du jetzt nach vorne schaust und ich höre, dass eine Diskussion gewünscht ist, die DFL hat einen Riesenfehler gemacht. Sie haben schlecht kommuniziert. Sie haben zum Beispiel am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Aki Watzke gesprächsbereit ist und auf Fanvertreter zugehen möchte. Das Problem ist, die Fanvertreter, korrigieren Sie mich gerne, haben das größtenteils aus dieser Pressemitteilung erfahren. Sprich, da findet keine Diskussion auf Augenhöhe statt. Und das ist für mich der Moment, wo diese Proteste nicht ewig weitergehen können, wo die DFL auch einen klaren, großen Schritt auf die Fans zugehen muss, um zu sagen, lasst uns reden. Nur dieses Gesprächsangebot der DFL sollten die Fans dann, bezogen auf Aki Watzke, auch annehmen.
Warum ist es nicht angenommen worden? Warum ist dieser Schritt der DFL auf die Fanszene zu abgelehnt worden?
Nun, es ist ja nicht so, dass sich Fans vorher nicht inhaltlich geäußert hätten. Und in diesem Gesprächsangebot, was eben ausschließlich über die Pressemitteilung kam, die Einladungen, die versandt worden sind, haben nicht viel mehr Inhalt enthalten, war eigentlich die Message, liebe Fans, ihr habt da wohl nicht was ganz genau verstanden, wir wollen euch das nochmal erklären. Ja. Das ist aber nicht Stand der Dinge. Stand der Dinge ist, dass Fans die Abstimmung in Zweifel stellen, dass Fans den Kommunikationsprozess in Frage stellen, dass Fans sich klar beschweren, dass Mitglieder in den Vereinen nicht einbezogen worden sind. Zu all diesen drei Fragen steht in diesem Gesprächsangebot null und nichts.
Trotzdem,
und ganz kurz, das ist genau der Punkt, dass sich die Fans an der Stelle auch nicht ernst genommen fühlen. Und das sieht die DFL, so habe ich es jetzt gestern gehört, auch ein. Und es ist natürlich fatal, wenn man sich diese Pressemitteilung durchliest, dann ist das am Ende Investorendeutsch. Ich habe es auch durchgelesen und habe mir gedacht, okay, wenn ihr damit die Fans erreichen wollt, Job verfehlt. Aber jetzt, wenn es neue Gesprächsangebote gibt, und das können wir vielleicht jetzt ja auch hier in der Runde klären, werden die angenommen, wenn das vernünftige Gesprächsangebote sind? Also die Frage...
Ja, das klären wir gleich nach einer kurzen Pause, weil wir fragen uns natürlich schon, inwiefern kann sich die DFL erpressen lassen? Wie weit ist die Macht dieser Fans eben schon gekommen und wie geht's weiter? Weil wir erleben ja eine Eskalationsspirale. Es wird ja immer mehr, kommen jetzt Spielabbrüche. Wenn wir uns daran gewöhnen müssen, dass nicht um 17.25 Uhr am Samstag ein Spiel zu Ende ist, sondern dass man bis 17:45 warten muss, sorgt das nicht sogar für eine Zerfledderung des Spieltags, die man ja eigentlich anprangert, wenn man selber dafür sorgt, dass Spiele endlos dauern. Viele Themen, die wir besprechen wollen. Und natürlich wollen wir auch noch klären mit Simon Rolfes, wie lang kann man dem Werben für Xavi Alonso widerstehen? Wie sicher ist er sich, dass der auch in die neue Saison als Trainer von Bayer 04 Leverkusen geht? Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier bei uns. Bis gleich. Zum Stahlwerk Doppelpass. Wir diskutieren über die Fanproteste gegen den Investoreneinstieg bei der DFL. Wir reden hier drüber in der Runde. Jost Peter von Unsere Kurve ist uns zugeschaltet. Und Jost, ich wollte eine Geschichte nochmal mit dir besprechen, weil du für einen großen Teil der Fans eben sprichst. Wenn wir uns gemeinsam mal anschauen, was die DFL rausgegeben hat. Wir haben über die Presseerklärung schon gesprochen, aber trotzdem eine wichtige Geschichte wollte ich mal mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und dir gemeinsam besprechen. Also, das ist das, was die DFL sagt. Es gibt keinen Einfluss eines Vermarktungspartners auf den sportlichen Wettbewerb, auf die Anstoßzeiten und auf die Spielorte. Der strategische Partner wird über Anstoßzeiten, Spielorte, Liga zusammen und andere sportliche Fragen zu keinem Zeitpunkt entscheiden oder entscheiden können. Das ist die Aussage der DFL. Und warum glaubt ihr der DFL offensichtlich nicht?
Wir glauben der DFL, dass in vertraglicher Seite alles getan wird, um genau diese Ziele zu erreichen. Umgekehrt ist es aber so, dort wird ein Vertrag über 20 Jahre geschlossen. Und wenn ich die letzten 20 Jahre zurückschaue, was sich in Sachen Kommerzialisierung, Spielzeitenverlegung, Spieltagsaufsplitterung etc. getan hat, dann ist das eine Entwicklung, die ich mit einem wohlgemerkt renditeorientierten Investor nur beschleunigen werde und nicht stoppen. Diese Aussage tut so, als ob diese Entwicklung jetzt gestoppt sei. Im Gegenteil.
Dann will ich das mal reinnehmen in die Runde. Warum glauben offensichtlich die Fans, dass dieser Investoreneinstieg, und man muss ja noch mal erklären, da geht es um Vermarktungserlöse, Prozentsatz gibt man ab an den Investor, der jetzt im Vorhinein schon eine Summe um die 1 Milliarde der DFL gibt. Also man zieht sozusagen
Zahlungen vor, die man über 20 Jahre dann erwirtschaftet. Der Investor erhofft sich davon eine Rendite, weil letztlich schadet es ja, zumindest für mein Verständnis, niemandem momentan, oder?
Nein, für mein Verständnis auch nicht. Und was uns doch allen klar sein muss, dass es diese, ich sag mal, was es vielleicht in den 80ern gab, dass es alles irgendwie Vereine waren, die so ein bisschen ehrenamtlich geführt worden sind, dass die Zeiten ja längst vorbei sind. Und auch die ganzen Annehmlichkeiten, aber Services auch für Fans, die es gibt, dass du nach dem Spiel kannst auf deinem Handy alles gucken, das wird ja nicht einfach so finanziert oder von heute auf morgen gebaut oder die ganzen Stadien, was ich vorhin auch schon sagte. Und ja, ich will nicht mehr, ich war als kleiner Junge in meinem ersten Bundesliga-Spiel in Bremen in der Ostkurve. Kai, du kennst vielleicht die Bremer Ostkurve. Ohne Dach und allem und ganz viel Wind und Regen. Ja, das war kein Erlebnis, was mir nachhaltig Freude bereitet hat, sozusagen da zugeschüttet zu werden. Und wenn man heute die Bundesliga-Stadien sieht, da beneiden uns ja wahnsinnig viele, auch um die Stimmung, aber die Stadien, das ganze Paket. Und das ist auch ein Teil eines Business-Developments. Und dass Leute auf, was die DFL jetzt auch einfach machen will, international, dass sie auf allen Devices dann Sachen Teil an der Bundesliga haben, teilnehmen können und gucken können, das ist auch Teil vom Business Development. Und das bedeutet für mich aber nicht, dass wir die Fans lokal vor Ort nicht mitnehmen. Also ich glaube, dass unsere Fans nicht das Gefühl haben, dass wir sie nicht mitnehmen, obwohl wir noch nicht mal ein 50+1 Verein sind. Aber die haben das Gefühl, dass wir sie in Sachen einbeziehen, die entwickeln das Trikot zum Beispiel mit sonstigen Themen, sind ganz vielen Sachen involviert, Ticketpreise im Stadion, alles mögliche, gibt es unterschiedliche Arbeitsgruppen. Ich glaube, dass es diesen Spagat oder diesen Mix geben kann und sich nicht ausschließt.
Und auch andere Vereine haben ja die Fans gut abgeholt. Ne? Also Borussia Dortmund zum Beispiel hat das sehr intensiv gemacht und ich komme immer wieder an den Punkt, wenn Fans in ihre Vereine schauen oder schauen würden, Beispiel Hannover, ja. Beispiel HSV, dann kommst du dahin, dass der Protest schon längst hätte erfolgen müssen. Da wurden aber dann von den Geldern oftmals Spieler gekauft und das wurde dann gefeiert. Ja. Und Protest ja bis hierhin und jetzt, wir hatten eben kurz vor der Werbung drüber gesprochen, wird so ein Gesprächsangebot jetzt angenommen? Oder nicht? Das wäre jetzt halt meine Frage.
Ja, und
das
die, ist ja und die auch Frage wichtig, dass ist der ja Protest irgendwann auch zu einem, dass der sinnhaftig ist, dass du eben dann auch in den Dialog, in eine Kommunikation kommst. Und was ich noch ergänzen möchte, also Menschen gehören nicht ins Fadenkreuz.
Das ist, was ich,
das
da,
finde
diese Eskalationsspirale.
Und da erwarte ich mir auch, dass dann Fans auch solche Sachen im Blog ganz klar ansprechen und sagen, so ein Schild halten wir nicht hoch. Also Menschen in einem Fadenkreuz im Jahr 2024, wir haben so viel Krieg auf der Welt, das finde ich furchtbar. Und damit wertet sich die Fanszene auch ab, weil bei allem verständlichen Protest für Sachen und bei allem, was Simon auch gesagt hat, wir sind in einer Demokratie, wir müssen andere Meinungen aushalten, wir müssen darüber sprechen, wir können in Kommunikation gehen, aber was da am Freitagabend passiert ist beim HSV gegen Hannover, das ist für mich unerträglich, muss ich ehrlich sagen.
Gehe ich voll mit und mich interessiert einfach, Jost, ist das auch aus deiner Sicht, aus der Sicht eurer Fanvereinigung, eures Fanvereins, eine Grenzüberschreitung? Geht das zu weit?
Das ist ja gerade in dem Fall, den wir jetzt erlebt haben von den Hannover-Fans, weder Sinn und Zweck noch Mittel gewesen, sondern da ging es einfach darum, und wer die Transparente, die darüber gezeigt wurden, gelesen hat, da ging es einfach darum, wie ich ohne Tennisbälle eine Spielunterbrechung hinkriege. Und das läuft über den 3-Stufen-Plan des DFB. Und die Hannover-Fans haben da vielleicht einen sehr taktischen Weg gewählt. Aber es ging mit Sicherheit nicht darum, als erstes Herrn Kind in den Fadenkreuz zu stellen. Es ging darum, naja, also, wie bekomme ich eine Spielunterbrechung hin.
Ist das okay, oder
das nicht? Haben sie gemacht. Und um das jetzt deutlich zu sagen, da muss ich kurz ausreden, es gab auch keinen Spielabbruch. Die Transparente wurden eingerollt, Ziel erreicht, fertig war der Lachs.
Aber nun dürfen wir nicht vergessen, man kann ja zu Herrn Kind stehen, wie man will, aber Herr Kind ist ein Mensch, der sich in einem Fadenkreuz sieht, in einem vollbesetzten Stadion. Ich finde, dass man da überhaupt noch von Taktik redet, finde ich echt ein bisschen fast schon pervers.
Nee, keineswegs. Man muss das jetzt mal so sehen.
Ultraszene, also ich möchte mich nicht in einem Fadenkreuz sehen. Also
wirst du, glaube ich, auch nicht. Das kann ich dir, glaube ich, garantieren. Es ist so, Ultraszenen, da müssen wir auch mal beim Thema bleiben und das Ding nicht hochspulen. Ultraszenen neigen zur Provokation, Ultraszenen neigen dazu, auch historisch sozusagen Anknüpfungen zu finden. All das ist hier gegeben. Es zielt aber niemand mit einem Gewehr auf Herrn Kind und das wird auch nicht passieren.
Aber finden Sie das gut oder nicht?
Ist es so, dass hier immer...
Finden Sie das gut oder nicht? Ja oder nein?
Das ist nicht das Stilmittel von unserer Kurve. Wir sind in den Vereinen aktiv. Wir sind genau da aktiv. Auch darauf möchte ich nochmal zu sprechen kommen. Wir sind da aktiv, worüber gerade von euch geredet wurde, nämlich im direkten Kommunikationsprozess in den Vereinen. In Hamburg zum Beispiel werden nicht Spielereinkäufe einfach bejubelt, sondern Supporters Club Hamburg, eine Mitgliedsorganisation mit 60.000 Fans, ist im Verein extrem engagiert und ist auch extrem gegen diesen Investoren einstehen.
Ja, also auch wenn kann ich jetzt sagen, lustiger Zufall, Sie können sich mal durchlesen im Handelsregister. Bei handelsregister.de ist die letzte Hauptversammlung des Hamburger Sportvereins. Das Protokoll ist hochgeladen. Da können Sie nachlesen, wie dort miteinander kommuniziert wird und wie dort auch zum Teil auch von Aktionärsseite gegen den vereinseigenen Präsidenten Marcel Janssen vorgegangen wird. Laden Sie sich das mal runter, ist eine schöne Nachmittagslektüre heute. Und ich habe noch eine Frage, die wurde jetzt irgendwie noch nicht beantwortet. Gesprächsangebot von Aki Watzke auf einem vernünftigen Level. Nehmen Sie das an, ja oder nein?
Also grundsätzlich muss man darüber reden, was ist ein vernünftiges Level? Ja. Aki Watzke zum Beispiel ist eine sehr vertrauenswürdige... Stopp! Aki Watzke ist in diesem Prozess eine sehr vertrauenswürdige Person, hat im Juni gesagt, das Projekt Investor ist gestorben und 3 Monate später kommt er wieder um die Ecke gelaufen. Also, wenn wir über Kommunikation reden, dann soll sich die DFL an die Nase fassen und ernsthafte Kommunikationsvorschläge machen.
Aber das wurde ja auch besprochen. Also wir drehen uns halt ein bisschen im Kreis. Und nochmal, ich finde es völlig okay, dass jetzt protestiert wird.
Wir warten.
Und die DFL hat richtig große Fehler gemacht in der Kommunikation. Sonst wären wir jetzt nicht an dem Punkt, an dem wir uns befinden.
Wir werden
es
nur...
Das ist besprochen. Nur irgendwann darf man auch doch die Hand, die einem hingehalten wird, doch auch mal annehmen und sagen, okay, jetzt lasst uns zumindest vernünftig drüber reden, im Sinne des Fußballs und im Sinne aller Zuschauer, die auch hier sitzen.
Und das muss das Schlusswort jetzt in dem Fall sein.
Ich bedanke
mich bei Jos Peter für die offenen Worte, aber... Dass wir hier nicht auf einen grünen Zweig kommen oder auf einen gemeinsamen Nenner, ganz offensichtlich, ist klar. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, laufen wir jetzt auf Spielabbrüche zu? Wird das weitergehen? Ich habe den Eindruck, die Eskalationsspirale ist noch nicht am Ende, leider Gottes.
Aber kostet vorwärts leben, rückwärts verstehen? Kostet das 3 Euro?
Kostet 3 Euro, aber ich weiß jetzt nicht.
Nein, weil ich finde, es ist ja alles gut und schön zu sagen,
Aki Watzke hat
das und das gesagt und dann ist das und das getan worden, aber du musst doch nach vorne gehen, du musst doch nach vorne leben, du musst doch jetzt an diesem Tag, an dem wir heute stehen, das finde ich ehrlicherweise schwach, sagen, wir würden das Angebot nur unter 35 Eventualitäten annehmen. Ich finde, du musst in den Dialog kommen, weil so kann es doch nicht weitergehen. Das will doch kein Fan, das will doch kein Fußballprofi, es will kein Verein, es will niemand.
Aber
so,
was ganz schwach ist in diesem Ding, in dieser Geschichte, in diesem Interview, wir haben ihn zugeschaltet gehabt, dass er sich nicht entschuldigt im Namen der Fans für das Fadenkreuz gegen Kind. Das hätte er machen müssen. Ja, also, ja. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also...
Jetzt ist er leider schon aus der Leitung.
Kann ja noch mal anrufen, aber ich war ja sprachlos eben. Ich war wirklich sprachlos. Also,
du musst ja nach vorne gucken. Du musst jetzt irgendeine Lösung finden. Und das geht für mich nur über Dialog und Kommunikation,
weiß nicht,
und
nichts anderes. Was bei mir für eine Kommunikation auf dem Ohr ist, sonst liegt nämlich die
Sendezeit. Deswegen habe ich heute keins.
Ja, hast du nachher wieder, wenn du wieder selber auf Sendung bist. Aber Ruth wollte hier auch noch mal nachfragen bei Zuschauerinnen und Zuschauern, bei uns hier, bei Fans, bei Fußballfans. Wie da so die Haltung ist? Nervt's oder Verständnis?
Ich mache das gerne. Ich finde das immer schön, wenn man hier bei uns in der Runde eben auch die Fans mit reinnehmen kann. Wir haben ja so viele bei uns. Jetzt haben wir hier Bayer Leverkusen vertreten. Also auch natürlich, das interessiert Simon Rolfes. Wie stehst du denn dazu, zu dem aktuellen Ausmaß der Fanproteste? Gehst du noch mit oder sagst du jetzt, ist langsam genug, man muss den nächsten Schritt gehen?
Ja, ich sehe das ein bisschen differenziert. Also Menschen im Fadenkreuz finde ich echt schwierig. Das muss, glaube ich, tatsächlich nicht sein. Aber ich kann es schon nachvollziehen, dass die Fans auf sich aufmerksam machen. Und ich glaube halt einfach, das Stichwort war Invest oder Investor, dass die Leute vielleicht am Anfang durch die fehlende Kommunikation nicht verstanden haben, worum es vielleicht der DFL im Einzelnen geht. Und man vielleicht dann wirklich die Sorge hat, dass dann halt einfach gegebenenfalls Transfers stattfinden, wie wir erinnern uns zu Neymar, 220 Millionen von außen finanziert. Und ich glaube, sowas möchte in der Bundesliga keiner haben, wenn auch da schon so wahnsinnig hohe Gehälter eine Rolle spielen. Und
das heißt, wie geht's dir selbst, wenn du ins Stadion gehst oder wenn du Fußball guckst? Wie erlebst du das momentan?
Ja, wenn so ein Tennisball auf den Platz fliegt, das tut jetzt erstmal keinem weh, finde ich. Ist dann nervig vielleicht, dass die Spielverzögerung da stattfindet und dass das auch dann droht, abgebrochen zu werden, abgesagt zu werden. Das ist schon okay. Also ich finde es dann okay, wenn es dann abgesagt wird. Aber ich sag mal im Großen und Ganzen, wenn dann eine Viertelstunde Spielverzögerung stattfindet und es funktioniert ja nur durch Aufmerksamkeit, deswegen reden wir auch jetzt drüber, dass halt eben die Leute darüber dann erst auch Gehör finden, wie Klimakleber, wie auch das Plakat, was in Leverkusen gehangen hat bezüglich der Geschlechtergeschichte, wo sich dann auch wiederum andere nachgehalten haben. Ja, ich meine, nur so kriegt man halt einfach Gehör.
Okay, also im Sinne von Protest muss laut sein, dass eine Meinung aus unseren Doppelpass-Fanrunden. Dankeschön.
Also ein Thema, was uns natürlich hier wahrscheinlich auch noch länger beschäftigen wird, weil ich glaube nicht, dass das Ganze jetzt schon zu Ende ist. Aber wie versprochen, wir wollten ja auch noch mal nach Leverkusen schalten und mal schauen, wie da so die Euphorie ist. Und unser Kollege Manni Sittelbauer steht da schon mit im Kreise von Karnevalisten. Oder ich kann es nicht richtig sehen. Oder alles Leverkusen-Fans.
Ja, hallo in die Runde. Wir stehen gerade in Wiesdorf. Das ist ein Stadtteil von Leverkusen vor dem Rathaus im Herzstück von Leverkusen. Und die Stimmung ist natürlich hier bombastisch. Wir hören einfach mal rein.
Leverkusen alle, Leverkusen alle, alle, alle,
Leverkusen alle. Und natürlich müssen wir auch dazu sagen.
Ui, jetzt war einmal so schöne Stimmung. Ah. Aber zum Glück hat er uns vorher schon ein paar Interviews überspielt. Ein paar Stimmen aus Leverkusen zur Euphorie nach dem Sieg gegen Bayern München.
Ich habe mich wie Bolle gefreut. Ich wäre in den Fernseher an den Strand gesprungen. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich es auch nicht.
Die Meisterschaft haben wir im Sack. Also da glaube ich fest dran.
München hatten keine Chance. Wir waren die Besseren. Also besser konnte gar nicht laufen, ne, für Karneval.
Ich denke, dass Bayern München noch etliche Spiele verlieren wird. Weil so wie die gestern gespielt haben, kann ich mir vorstellen, dass die alle 13 Spiele jetzt noch gewinnen. Unmöglich.
Das ist einfach zu schön, ne? Um wahr zu sein gerade.
Es sind noch 14 Spiele. Also ich denke, dass wir Meister werden, aber es kann trotzdem noch alles passieren.
Wenn du Bayern schlägst mit so einer Topform, dann kannst du auch Meister werden.
Die München sind immerhin noch hinter uns. Ne? Wir haben zwar 5 Punkte mehr. Aber ich denke, dieses Jahr schaffen wir das, auf jeden Fall.
Also der Optimismus ist groß und der jüngste Fan, auch wenn er sich verzählt hat bei den Spielen, die da noch anstehen, war der, der am ehesten in Richtung Simon Rolfes geht. Ball flach halten. Unser Reporter ist wieder zu sehen. Hören tun wir ihn gleich, den Manni, nach einer kurzen Pause. Und dann wollen wir noch klären, gibt es denn eigentlich diesen Rathausbalkon, um dann da eine mögliche Meisterschaft zu feiern in Leverkusen? Und dann fragen wir immer noch uns, wie lange bleibt Alonso den Leverkusenern erhalten. Simon Rolfes ist bei uns, wir sind gleich zurück. Immer wieder erstaunlich, wie schnell die Sendung so an einem vorbeifliegt. Der Stahlberg Doppelpass geht in die letzte Runde für heute. Roth ist bei uns in der Runde und mich interessiert sehr das Ergebnis bei der Frage der Woche.
Ja, ich spanne dich aber noch ein bisschen auf die Folter.
Ja, gerne.
Ich will nämlich erstmal zu den Spenden kommen. Immer okay, sehr wichtig hier bei uns in der Runde. Damit lege ich los. Denn es gab wieder Spenden. Vielen Dank ins Phrasenschwein vom Vater-Sohn-Gespann Michael und Marvin Ziebart, von Andi Möller vom TuS Wettbergen. Andi Möller, genau. Chris und Alina Blum, Kameltränketeam aus Eisernhüttenstadt, Schiedsrichtertruppe Zirndorf und Karlsruher Studienfreunde e.V. Herzlichen Dank für die Spenden an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir zur Frage der Woche. Und ich muss sagen, das sieht sehr gut aus Sicht von Bayer Leverkusen. Also da kann Simon Rolfes ein tolles Umfrageergebnis mit nach Hause nehmen. Wird Leverkusen jetzt endlich mal deutscher Meister sagen? 76% ja. Das geben sie nicht mehr aus der Hand. Und nur 24 sagen, dass die Bayern das Ganze noch aufholen und am Ende Leverkusen Vizekusen bleibt. Ich habe auch gehört, dass es wirklich auch zum Fotofinish kommen könnte, wie der letzte Spieltag und so. Wir wollen es jetzt mal nicht verschreien, sondern hören erst mal rein ins Dopafon.
Klar wird Leverkusen deutscher Meister. Auch als Bayern-Fan muss ich sagen, sie spielen den besten Fußball dieses Jahr. Und mit Abstand der beste Trainer ist in Leverkusen.
Man soll den Ball flach halten. Es sind noch 13 Spiele und nicht 3 zu spielen. Und mit Bayern München ist immer zu rechnen.
Leverkusen wird Meister, weil sie eine Mannschaft, ein Team haben. Und das hat der FC Bayern in dieser Saison nicht.
Also der Optimismus der Fußballfans ist groß für Bayer Leverkusen. Simon, wir können dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dass wir noch über euren Trainer sprechen. In Liverpool ist man ganz sicher, dass das der einzig würdige Nachfolger für Kloppo wäre. Bist du dir denn sicher, dass er bei euch bleibt über die Saison hinaus?
Ja, bin ich mir sicher, weil das eine sind ja Vertragskonstellationen oder ein Vertrag, den er hat, aber das andere ist, wie wohl er sich fühlt, die Familie, er selbst, dass er weiß, was er am Verein hat, dass er weiß, dass er eine sehr gute Mannschaft hat. Und dass wir auch eine sehr gute Perspektive im nächsten Jahr haben werden und auch von der Mannschaft her so aufgestellt sind, dass es jetzt keinen Umbruch gibt, dass wir sagen, es verlassen uns viele Spieler, sondern wir werden nächstes Jahr ganz sicher auch eine absolute Top-Mannschaft zur Verfügung haben. Und ich glaube, das sind alles Punkte, die neben Verträgen Trainer wie Xabi, aber auch Spieler bei uns, die auch vielleicht das Interesse mal von anderen Vereinen wecken, doch häufig bei uns halten.
Ja, da können wir gleich über Flo Wirtz sprechen. Außergewöhnlicher Spieler, erst 20 Jahre alt. Jetzt schon Marktwert 100 Millionen und drüber. Wäre es für ihn richtig und gut, bei Bayer Leverkusen zu bleiben? Und bleibt er auch?
Ja. Nein, für ihn das Richtige. Wenn man sieht, wie Florian spielt, merkt man ja, dass er ein Umfeld hat, wo er sich entwickeln kann. Das hört sich manchmal platt an, aber wenn man auch die Phase wieder nimmt nach seinem Kreuzbandriss bis jetzt, er ist in dieser Saison noch mal reifer geworden, dominanter geworden. Auch wenn wir häufig über Führungsspieler, was wir vorhin hatten, Grimaldo, Xhaka oder Hoffmann, erfahrene Jonathan Tah reden. Florian ist auch ein Führungsspieler mit seiner Art auf dem Platz. Und diesen Reifeprozess hat er gemacht, den wird er auch nächstes Jahr, man kann davon ausgehen, dass wir Champions League spielen, mit uns dann auch in der Champions League machen. Und sich dann im Sommer voll auf die Euro konzentrieren und auch in der Nationalmannschaft den Schritt in diese Richtung machen.
Er wird ja von seinem Vater beraten. Stefan, wenn du ihn beraten müsstest, würdest du ihm sagen, bleib in Leverkusen?
Ja. Für seine eigene Entwicklung ist es auf jeden Fall richtig.
Klare Aussage. Gut, jetzt hast du noch. Da freust du dich schon den ganzen Tag drauf, auf den Programmhinweis.
Ich wollte dich noch darauf hinweisen, dass wir den Filmfreitag zurück auf Sport1 haben mit Hausmeister Krause. Ich glaube, das ist eher was für dich. Also, nicht verpassen, ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt wollen wir noch ganz kurz noch mal versuchen, ob der Manni Sedelbauer irgendwie mit dem Karnevalszug schon unterwegs ist oder noch da ist und uns noch ganz kurz zum Ende der Sendung die Stimmung aus Leverkusen schildert. Nee. Nein, das Licht geht aus. Das ist ein deutliches Zeichen des Universums. Wir sagen Dankeschön für heute. Dankeschön, Simon Rolfes, für den Besuch. Nächsten Sonntag gibt es bei uns tolle Gäste wieder. Marcel Schäfer ist da von Wolfsburg. Freddy Bobic wird zu Gast sein. Und ein Hinweis noch, Simon schaut sowieso, aber für Sie zu Hause. Montag 19 Uhr Frauen-Bundesliga hier bei uns bei Sport1. Nürnberg gegen Bayer 04 Leverkusen. Das war's für heute. Grüße und bis nächsten Sonntag, wenn Sie so wollen. Tschüss und auf Wiedersehen.